Du bist im Buddy Talk und wir gehen rein in eine Folge, die mich nicht glücklicher machen könnte. Wirklich, ich sag's, wie ich zu Nils gesagt habe, nachdem unser Gast den Call verlassen hat, hat er gesagt, boah Nils, ich glaube, das war richtig gut und richtig interessant. Das war so geil und hat so Bock gemacht. Und ich glaube, das ist auch für alle Zuhörenden einfach wirklich interessant. Und da ist richtig Inhalt und Wissen drin in der Folge. Ministry hat eingeladen an den runden Tisch und wir haben uns unterhalten mit Robert Gorgos. Robert ist das Brain hinter den Produkten von Ministry. Robert kümmert sich, dass in die Flaschen wirklich auch nur die guten Sachen reinkommen und dass das alles so ist, wie es ist bei Ministry, was die Produkte betrifft. Wir haben über alles gesprochen. Wir haben über das brandaktuelle Thema B-Carb gesprochen, das ja bei Ministry gerade mit dem neuen B-Carb-Gel brandaktuell ist. Wir haben über Sportnutrition im Allgemeinen gesprochen. Wir haben eigentlich wirklich nichts ausgelassen. Wir sind auch ganz oft mal ganz kurz in die Tiefe abgetaucht. Und ja, das war einfach hochspannend. Wir haben auch einen Ministry-Code. Müsst ihr gleich kurz dranbleiben, kommt noch. Aber wer Ministry noch nicht kennt, der sollte das schleunigst ändern. Man schreibt das Ministry, ministry.com, und Ministry denkt Sport Nutrition einfach ein bisschen anders. Da ist nicht so viel Scheiße drin, das ist so ein bisschen besser für eure Zähne, das ist so ein bisschen besser fürs Mikrobiom, das ist einfach Sport Nutrition neu und anders gedacht, ohne künstliche Zusatzstoffe. Und ich kann euch sagen, meine persönliche Meinung, ich kenne die Leute von Ministry, das ist der Shit. Das ist das Zeug, das ihr in euch reinfüllen müsst, wenn es um Sportnutrition geht, weil ja, da steckt wirklich, wirklich Gutes dahinter. Das kann ich aus meiner rein persönlichen Meinung einfach sagen. Ich nutze die Produkte selbst die ganze Zeit und bin wirklich sehr, sehr, sehr happy damit. Und es ist beeindruckend, wie Ministry am Drücker ist, was Entwicklung, was die Entwicklung der Produkte betrifft und wie das da einfach anders und neu gedacht wird. Nicht umsonst vertrauen Sam Laidlaw, Laura Philipp und Co. und natürlich auch unser Kumpel Mika auf Ministry. Und wir haben einen Ministry-Code für euch, einen der seltenen Ministry-Codes. Und zwar könnt ihr mit dem Code MNBuddy15, also Martha Nordpol Buddy 1.5, 15% auf das 10 in 1 und das 3 in 1 Training Bundle sparen. Das ist, glaube ich, Fast Carb, Slow Carb und Recovery Shake, also alles, was ihr für die Flaschen erstmal braucht. Das lohnt sich auch, darauf mal 15% zu sparen und jetzt, wo der Sommer langsam richtig in Fahrt kommt, mal die Nutrition-Schublade richtig aufzufüllen. Es gibt auch alles in den Shownotes, ihr müsst euch nichts merken und einfach in die Shownotes, da gibt es einen Link und dann geht's ab. Und nachdem wir mit Robert gesprochen haben, drehen Simon Henseleit und Mika noch eine Runde rund ums Wochenende zur T100 in Vancouver. Also erst gibt es über eine Stunde pickepacke voll mit Wissen zum Thema Sportnutrition mit Robert Gorgos von Ministry und dann die übliche Race-Preview mit Mika. Viel Spaß damit, schön, dass du da bist. Let's go! Perfekt, auf los geht's los. Robert, wie gerade vorhin schon gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir in deinem wohlverdienten Urlaub aus Kroatien dich eine Stunde mit uns hinsetzt und wir dich mit all unseren Nutrition-Fragen löchern dürfen. Du bist, was ist deine ganz genaue Bezeichnung bei Ministry eigentlich? Hol uns mal ganz kurz ab, wie du dich selber bei Ministry beschreiben würdest, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, erstmal guten Morgen Nils, guten Morgen Simon. Freut mich, dass ich Teil eures Podcasts sein darf. Was mache ich bei Ministry? Also ich bin erstmal Mitgründer. Also wir haben vor etwa 5 Jahren die Idee gehabt, was Neues zu machen im Bereich Sporternährung. Das hat sich einfach so ergeben. Zufälle gibt es nicht, sagt man so schön, aber das war irgendwie doch ein Zufall. Und in der Zeit war ich noch Nutritionist bei, damals hieß es noch Bora Hansgrohe. also war da sehr stark im Thema involviert. Und eigentlich, das war auch so ein bisschen der Antrieb. Also es gab natürlich, oder es gibt sehr, sehr viele Sport-, Nahrungsmarken und Produkte. Und es war irgendwie nie so, dass ich sage, wow, das ist jetzt was, was ich selber mir jeden, also was ich jeden Tag für den Rest meines Lebens, also ich bin selber auch Ausdauersportler, gerne nehme und irgendwie auch das Gefühl habe, das tut meinem Körper gut und das tut meiner Gesundheit gut. Und das war eigentlich so der Hauptantrieb, gar nicht da irgendwie einem, also für mich zumindest, gar nicht irgendwie so die Marke zu kreieren, sondern einfach für mich und natürlich für Freunde, Familie, Athleten Sachen zusammenzustellen, die eben genau dem entsprechen, was ich mir darunter vorstelle. Also so, was die Leistung oder Performance unterstützt, was den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht wird. Also was beispielsweise die Kohlenhydrataufnahme angeht oder die Erholung nach intensiven Belastungen angeht, was bestimmte Aminosäuren angeht. Aber eben was auch langfristig die Gesundheit unterstützt in Richtung, also die Grundidee war mal Mikrobiom, also was kann ich da machen, um das Mikrobiom zu unterstützen. Gibt es ja immer mehr Erkenntnisse dazu, dass ein gesundes Mikrobiom oder ein vielfältiges Mikrobiom, also letztlich die Beschaffenheit der Bakterien in deinem Darm und die Zusammenstellung und die Vielfalt eben, dass das für die Leistung sehr wichtig ist und dass es bestimmte Faktoren gibt, die das fördern und andere Faktoren, die das nicht unterstützen. Zähne war ein Thema, also was kann ich tun, um eine Beschädigung oder einen Verfall der Zähne zu verhindern. Da spielt Sporternährung schon eine Rolle. Und einfach, was gibt es zum Beispiel auch an Früchten oder Pflanzen, die bestimmte Eigenschaften haben, die zum Beispiel dann eine Belastung bei Hitze besser ermöglichen oder bei Kälte einen Effekt haben oder die Erholung günstig beeinflussen. Und das, wie gesagt, immer im wissenschaftlichen Kontext. Und das war irgendwie so mein Antrieb. Von Grund auf her habe ich das mal studiert. Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert, das ist schon ziemlich lange her und war dann eigentlich immer im Sport mit involviert. Also ich habe in der Fußball-Bundesliga gearbeitet als Nutritionist und eben im Profi-Radsport. Habe immer als Trainer auch gearbeitet, hat also immer sehr engen Kontakt so zum Leistungssport. Und ja, und so hat sich das irgendwie zusammen ergeben und das... die Rolle ist immer noch die gleiche, also ich mache die Produkte und am Anfang oder die ersten paar Jahre war ich komplett allein. Jetzt seit einem halben Jahr habe ich eine Kollegin, die mir da zur Seite steht und viel so vom Organisatorischen auch abnimmt. Aber letztlich, das ist meine Rolle, ja. Also Produktentwicklung und Wissenschaft, also deswegen heute auch der Podcast, also das mache ich halt dann. Oder Webinare haben wir viel gemacht. Ich bin jetzt auch an der Uni als Dozent im Bereich Ernährung und hole mir da eben auch so den Kontakt zur Wissenschaft wieder und das ist so meine Rolle.
Also du kriegst deinen Tag auf jeden Fall ganz gut gefüllt, merke ich.
Ja, also die letzten Wochen, also wir haben sehr viele neue Produkte auch so in Planung und die letzten Wochen und Monate waren sehr voll, ja, das stimmt.
Und du hast... wo wir gerade mal so ein bisschen Themen durchgegangen sind, gesagt, ja, aber interessant wäre es eigentlich auch mal über das Thema abseits von der klassischen Sportnutrition zu sprechen, weil Ernährung ist für dich eine Lebenseinstellung, hast du gesagt. Was ist so dein, bevor wir in das Nutrition-Thema reingehen, was ist dein Grundgedanke zum Thema Ernährung überhaupt in Bezug auf Sport, so im Allgemeinen?
Naja, also ich glaube, es hat mal begonnen so, ich habe meine ersten Schritte im Leistungssport so in den 90er Jahren gemacht, im Radsport. Da war Ernährung halt was ganz anderes. Da war so, wie schaffe ich es, möglichst dünn zu sein und möglichst wenig Fettmasse mitzuschleppen. Gut, das ist immer noch so, aber war halt sehr so asketisch und ja nicht zu viel verpflegen und auf keinen Fall zwei Flaschen am Rad, das ist ein Zeichen von Schwäche. Also ich glaube, wir kennen das alle.
Auch einen Liter von singen.
Also so hab ich mal begonnen. Und ich habe irgendwie auch selber gemerkt, das ist, glaube ich, nicht so der richtige Weg. Und dann hat man halt sich die ersten Gedanken gemacht. Also ich bin dann auch Rundfahrten und so gefahren. Wie erhole ich mich einfach besser? Wie kann ich einfach mehr Energie auf dem Rad zuführen? Wie kann ich das nach dem Rennen oder Wettkampf machen, um mich für den nächsten Tag besser zu erholen? Und das hat mich halt immer fasziniert und habe dann im Studium schon damals kam so das Web erst auf, also muss man tatsächlich sagen, und da habe ich halt viel so auf amerikanischen Seiten gesucht und da gab es schon so ein bisschen mehr dazu und so hat sich das irgendwie ergeben und es war immer so ein Feuer in mir, dass ich da immer so das Neueste, was es da so gibt, was man da macht und wie man sich verpflegt, das war immer so mein Hobby irgendwo auch. Und im Studium lernst du das jetzt nicht so spezifisch. Ich glaube, das ist klar, das ist in den meisten Studien so, oder damals war es zumindest so, es ist halt ein Diplomstudiengang und da lernst du halt so die Basics und sehr viel, vielfältiges Wissen, aber nicht so speziell. Naja, und dann irgendwie auch so der Antrieb, ich bin halt selber viel gefahren und wollte für mich halt da so die besten Sachen haben und ausprobieren und wie kann ich mehr Kohlenhydrate aufnehmen, wie kann ich mich besser erholen und wie kann ich auch gesund bleiben. Das war eigentlich immer so der Hauptantrieb. Also ich glaube, dass ich sehe es irgendwie so, Ernährung ist halt jedes Mal, wenn du was isst, ist das nicht nur Nahrungs- und Energieaufnahme, sondern es ist halt irgendwie auch so ein Reiz oder eine Information, den du verarbeitest, wo sich dann über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte natürlich dann ein Ergebnis zeigt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber wenn ich im Supermarkt bin, schaue ich mir immer an, was die Leute einkaufen, wie die aussehen und wie viel Geld sie ausgeben für das, was sie da aufs Band legen. Und also, wie gesagt, soll nicht böse klingen, aber man sieht da schon einen Zusammenhang. Also das ist einfach, wenn du dir da Gedanken machst und versuchst, das Richtige für dich rauszufinden und das einfach eine gute Qualität hat, dann merkt man das an allem. Also wir haben im Eingangsgespräch über das Mikrobiom gesprochen, können wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr drauf einsteigen. Aber also das sind so die Informationen, die im Körper ankommen. Und der Körper passt sich an alles an und eben auch an die Reize der Ernährung. Und das hat mich immer fasziniert. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und dem ein Gewicht gibt oder sich darum kümmert, dann merkt man das. Und das ist nicht nur für einen Sportler so, sondern auch für jemanden, der einfach vielleicht nicht jeden Tag am Rad sitzt oder läuft oder schwimmt, sondern der einfach gesund bleiben will.
Also es hat quasi für dich, du bist nicht der größte Fan von der großen Haribo-Tüte jeden Abend so auf der Couch und Hauptsache viel hilft viel, egal was die Norweger ja auch teilweise mal irgendwie ganz lautstark im Internet praktiziert haben. Hauptsache Energie rein, egal was. Das ist jetzt nicht so das, wo du Juhu schreist.
Ja, zumindest nicht jeden Tag. Also es gibt bestimmt Situationen, wo beispielsweise vor einem langen Wettkampf, wo ich möglichst schonend meine Speicher auffüllen will und da geht es vielleicht nicht um gesund, sondern einfach um, wie du sagst, möglichst viel und leicht verdaulich. Meiner Meinung nach gibt es sicher bessere Möglichkeiten als die Haribo-Tüte. Aber es kommt drauf an. Also ich denke mal, es geht auch nicht um jeden einzelnen Tag, sondern um das große Ganze. Und ich glaube, das sehen die Norweger auch nicht anders. Also ich kenne auch den Trainer der Norweger und ich habe mit ihm da auch drüber gesprochen. Also das ist nicht immer so, wie es vielleicht in den Medien rüberkommt, sondern die machen sich da schon auch Gedanken.
Dann gehen wir mal rein in dein Hauptthema und es dreht sich mal um Ministry. Du hast in deiner Vorstellung schon gesagt, was so ein bisschen die Ansätze waren, wie es für dich zu Ministry kam, aber lass noch mal ganz kurz anschneiden, was hat dir letztendlich wirklich noch gefehlt am Nutrition-Markt, weil der Nutrition-Markt ist ja aus meiner Perspektive, der ist so voll, es gibt so viele Nutrition Brands da draußen und alle 6 Wochen kommt gefühlt irgendwie eine neue, die ich noch nie gehört habe, die wieder dann 5 AthletInnen sponsern, wo ich mir denke, okay, wo kommen die jetzt auf einmal wieder her? Ich frage mich dann auch immer, okay, was ist die Motivation, in diesen Markt jetzt nochmal neu reinzugehen, wenn er schon so voll ist? Was hat dir letztendlich aus deiner Perspektive wirklich noch gefehlt, dass du gesagt hast, okay, wir haben hier noch eine neue Daseinsberechtigung mit Ministry und uns braucht es noch?
Ja, ich hab's ja schon anklingen lassen. Also ich wollte Produkte haben, die ich, also ich gehe jetzt mal von mir aus, als Ausdauersportler, die ich jeden Tag nehmen kann, die meine Leistung unterstützen, also den neuesten wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden und gleichzeitig langfristig, also nicht nur für die nächsten Wochen oder Monate oder für die eine Saison, sondern für eine lange Zeit. Also ich habe schon noch vor, mein ganzes Leben Ausdauersport zu machen. Also die langfristig meine Gesundheit und Leistung unterstützen. Und das, wie gesagt, in Bezug auf Zähne, in Bezug auf Mikrobiom, in Bezug auf Inhaltsstoffe, die bestimmte Eigenschaften haben. Und das macht dann schon einen Unterschied, ob ich in einem Getränk, ich gehe jetzt mal ein Beispiel, ob ich da echtes Kokosnusswasser drin habe, das eben hydrierende Eigenschaften hat, das hilft, wenn es sehr heiß ist, der Körper davon profitiert, besser Flüssigkeit aufnehmen kann, oder ob ich eben ein Getränk habe, das vielleicht die gleiche Kohlenhydratzusammensetzung hat, aber eben ein Aroma oder einen künstlichen Farbstoff, der eben nicht diese Eigenschaften hat und der möglicherweise wiederum, also das wissen wir, dass zum Beispiel bestimmte Farbstoffe oder Aromastoffe dann wieder negative Auswirkungen haben können aufs Mikrobiom. Und das war so die Idee, dass man halt diese Dinge auf jeden Fall vermeidet und andere Dinge, also wie gesagt, echte Früchte zum Beispiel einsetzt, die eben bestimmte Eigenschaften haben und langfristig eben nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Leistungsfähigkeit günstig beeinflussen. Und das gab es noch nicht. Also es gibt natürlich sehr viel, wie du sagst, sehr viele Marken, die sicher alle auch funktionieren. Aber so diesen Leistungs- und Gesundheitsaspekt oder Performance- und langfristigen Gesundheitsaspekt habe ich noch nicht gesehen. Und dem versuchen wird, gerecht zu werden.
Und es muss ja auch aus meiner Perspektive irgendeinen Grund geben, dass es das noch nicht gab. Ist es so komplex, das dann zu entwickeln? Ist das so aufwendig? Oder ist es einfach nur in der Entwicklung dann einfach auch sehr teuer? Oder was waren die Herausforderungen, letztendlich dann die Produkte auch so hinzubekommen, dass das deinen Vorstellungen entspricht? Weil ich stelle mir das, wenn es das eben noch nicht gibt, gibt es ja irgendwie wahrscheinlich auch Gründe dafür, die man erstmal, oder diese Hürden, die man überwinden musste.
Ja, also ich glaube, aus meiner Sicht könnte das viele Gründe haben. Also erstmal werden viele Produkte nicht von Leistungssportlern entwickelt. Also ich bezeichne mich mal immer noch als Leistungssportler.
Also du bist ja immerhin hier beim bekannten Schäftlern-Climb hier in München, da sprichst du im Segment noch ganz gut mit.
Naja, spielt ja auch keine Rolle. Aber also sagen wir mal so, das Gefühl, das man kennt, wenn man selber Leistungssport gemacht hat oder macht und wie sich das anfühlt, wenn man irgendwie eine Rundfahrt oder ein langes Rennen oder einen langen Triathlon mitmacht, wie sich das anfühlt, wenn man eben kaputt ist und was man dann schmeckt und wie das schmeckt, ich glaube, das kann man nur nachvollziehen, wenn man es selber gemacht hat. Und ich denke mal, dass viele in der Entwicklung der bekannten Nutrition Brands oder Sports Nutrition Brands das vielleicht noch nicht erlebt haben und deshalb eben hier die Geschmäcker da, wie man so schön sagt, unterschiedlich sind. Also mir haben die meisten Sachen viel zu intensiv geschmeckt. Das war so auch ein bisschen ein Ansporn, eben was anders zu machen. Und das macht es schon besonders. Also ich glaube, man muss hier ein gewisses Gespür haben, wie sowas schmecken soll. Wie gesagt, für ein Leistungs- oder Hochleistungs- oder auch Profisport. Dann so das Thema, was ich angesprochen habe, also echte Früchte oder Fruchtextrakte, Pulver, das ist natürlich sehr teuer und das ist auch nicht so einfach, das so zu kombinieren, dass das letztlich dann auch schmeckt, dass das einigermaßen sich löst, dass es haltbar ist. Also das sind schon ein paar Herausforderungen, die man hat und dass dann eben auch noch die perfekte Mischung was Osmolarität angeht. Also Osmolarität ist letztlich die Summe der gelösten Teilchen im Verhältnis zur aufgenommenen Flüssigkeit. Das heißt, wie kann ich mich optimal hydrieren, trotzdem diese Frucht drin haben, trotzdem die richtige Menge an Mineralstoffen, trotzdem das richtige Verhältnis verschiedener Kohlenhydratlieferanten, also zum Beispiel Glucose, Fructose. Und wie packe ich das alles eben in ein Getränk, das dann auch noch leicht zu dosieren ist, also wo ich mit einer bestimmten Anzahl, zum Beispiel von Messlöffeln, eben genau die bestimmte Menge an Kohlenhydraten in die Flasche bekomme. Und das gilt natürlich im Gleichen auch für die Gels. Das heißt, wie kann ich ein Gel machen, das eben nicht nur nach Mango schmeckt, sondern auch echte Mango hat oder echte Kirsche oder echte Zitrone. Wie mache ich das haltbar? Wie schmeckt das? Wie hat es die richtige Zusammensetzung an Kohlenhydraten, an Mineralstoffen? Und gilt eben für alle anderen Produkte auch, also auch Riegel und Recovery Shakes. Und das ist nicht ganz so einfach und ja, auch wie gesagt, zum Teil recht kostspielig. Und ja, es ist schon eine Herausforderung, das so hinzubekommen, auch für einen Preis, der halt noch irgendwo im Rahmen ist oder der sich an den Preisen am Markt orientiert. Und das ist schon nicht so ganz einfach.
Gibt es mal so ein paar Sachen, die ihr da irgendwie rausgefunden habt? Oder bist du auf Früchte gestoßen, die total spannend gewesen wären, ja, aber die irgendwie nicht zu verarbeiten waren? Oder mach mal da so ein bisschen das Nähkästchen auf, was du so erzählen kannst, auf welche Sachen du alles so gestoßen bist.
Ja, also ich habe mir immer überlegt, was möchte ich erreichen? Also für welchen Einsatzzweck ist das zum Beispiel Getränk geeignet? Welche Frucht würde sich hier eignen? Und dann haben wir natürlich verschiedenste Früchte ausprobiert. Und beispielsweise beim ersten Produkt, das war das Fast Cup, also das Fast Cup mit Himbeere, habe ich mir halt überlegt, okay, das ist tatsächlich eigentlich relativ schnell erzählt. Also wir haben früher, also wie gesagt, ich bin in den 70er Jahren geboren, ich bin in den 90er Jahren Rad gefahren oder habe begonnen Rad zu fahren. Und da gab es halt in der Flasche Himbeersirup mit Wasser vermischt.
Skiwasser.
Ja, genau. Und das hat halt super funktioniert, einfach bei allen möglichen Bedingungen. Also hat auch bei Hitze funktioniert, bei Kälte funktioniert. Und dann habe ich halt mir überlegt, okay, was bringt die Himbeere für Eigenschaften mit? Wie wäre das als echte Frucht zu verarbeiten? Hat vielleicht Vorteile, liefert auch Mineralstoffe, liefert bestimmte Schutzstoffe, also Pflanzenschutzstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien oder hat eine antioxidative Wirkung. Wie baue ich das in ein Getränk ein, dass sich das löst, dass es schmeckt und dass es eben auch als Energieträger ankommt? Und das hat mit Himbeer halt perfekt funktioniert. Und dann anderes Beispiel, also mit Kokosnusswasser. Das wird halt genutzt in den Tropen, um sich schnell an die Bedingungen anzupassen. Das ist so eine Mischung aus Medizin und Naturheilkunde. Das soll jetzt nicht irgendwie esoterisch klingen, aber dieses traditionelle Wissen und die Medizin, das zu kombinieren, das finde ich irgendwie faszinierend. Und ja, es funktioniert. Es schmeckt halt einfach sehr erfrischend bei hohen Temperaturen und das erfüllt seinen Zweck. Es wirkt hydrierend, liefert Mineralstoffe in natürlich gebundener Form und das ist faszinierend. Was nicht funktioniert hat, also wir haben beispielsweise ein Aminosäurengetränk und Aminosäuren schmecken nicht gut. Das Übliche ist am Markt zum Beispiel ein Aminosäurengetränk.
Recovery Aid, oder?
Genau. Das haben wir ursprünglich für Spielsportarten entwickelt. Also wie gesagt, Fußball war auch so ein Teil. Und da hat das sehr, sehr gut funktioniert. Also überall da, wo so diese muskulären Belastungen extrem hoch sind, wo ich auch diese Mikroschäden der Muskulatur immer reparieren möchte. Also auch im Lauf zum Beispiel sehr interessant. Und da habe ich wirklich 1,5 Jahre versucht, was zu finden, was eben nicht wie es üblicherweise am Markt wird, wo die Aminosäuren, wie es üblicherweise am Markt gemacht wird, wo die Aminosäuren dann mit eben Aromastoffen und Süßstoffen kaschiert werden. Das ist halt No-Go für mich. Und wie finde ich da eine Frucht, die eben diesen bitteren Geschmack der Aminosäuren kaschiert, trotzdem interessante also Nährstoffe liefert, Mineralstoffe liefert, gute Kohlenhydrate liefert zur Erholung. wie kann ich das kombinieren? Und wir haben wirklich 1,5 Jahre, ich glaube 40 verschiedene Früchte damit gemischt und immer wieder ausprobiert. Und letztlich hat in dem Fall nur die Mango funktioniert. Und wenn du halt frisches Mangopulver getrocknet verwendest, das ist halt leider sehr teuer. Aber das Kirsche oder auch Himbeere oder Pfirsich oder Erdbeere oder Birne oder Banane, die ganzen Zitrusfrüchte, Grapefruit, Lemon, Limette, das hat alles nicht funktioniert. Aber Mango hat funktioniert und das war ein sehr langer Weg, bis das quasi die funktionellen Eigenschaften hat, die wir gebraucht haben fürs Produkt, aber gleichzeitig was ist, wo sich der Sportler, wenn er eben sein Krafttraining oder sein Fußballspiel oder sein 3000-Meter-Lauf oder seine Intervallsession beendet hat, gleichzeitig, wo sich der Sportler, die Sportlerin darauf freut, also dass das halt schmeckt. Das war beispielsweise eine sehr große Herausforderung. Und das, das dauert halt dann schon mal 1 oder 1,5 Jahre.
Wie sieht das in der Praxis dann aus? Mischst du da einfach mit einem Löffel in Schüsselchen Sachen zusammen und probierst dann einfach mal? Oder also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also sowohl als auch. Also wir haben so einen Testerpool, das heißt, wo ich dann Muster anfertige oder anfertigen lasse auch teilweise, dann vom Hersteller. Und dann wird es dann in den Testerpool verteilt und dann werden Noten vergeben und werden halt Eindrücke gesammelt. Und so entsteht dann ein Produkt. Aber der erste Schritt ist tatsächlich in der Regel bei mir zu Hause, bei bestimmten Sachen. Und startet mit einer Idee und dann habe ich halt ein Repertoire an Zutaten zu Hause und mische das und probiere das aus, gebe das dann anderen Sportlern, Freunden zum Probieren und kriege dann so erste Eindrücke und so wird halt langsam ein Produkt entwickelt. Wir geben das dann natürlich dann auch ins Labor und lassen das überprüfen. Aber der erste Gedanke entsteht bei mir zu Hause tatsächlich. Gut, für Riegel oder so oder Gels sieht es dann anders aus, aber das kann ich in dem Maße nicht zu Hause machen. Da muss ich eben dann zum Hersteller fahren und das oder müssen das kommunizieren und das entsprechend dann immer wieder ausprobieren und immer wieder testen und dann an den Testpool vergeben und so kann das dann schon mal eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
Also ist krass, also muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass du noch zu Hause in der Küche oder in der Garage da irgendwie wie so MacGyver-mäßig da rumhantierst und alle Sachen ausprobierst. Das ist ja voll geil.
Ja, also so hat es auf jeden Fall begonnen. Ja. Also das ist, es beginnt ganz einfach, aber es sind dann viele Schritte notwendig, bis ein echtes oder fertiges Produkt dann zu kaufen, bis es das zu kaufen gibt.
Wenn's nach dir geht, was hast du noch im Kopf, was du gern mal irgendwie umsetzen würdest, was so in deinem Entwicklungskopf irgendwie so brodelt, wo du denkst, boah, das zu haben wäre mal richtig geil, aber es vielleicht irgendwie noch nicht geklappt hat oder weiß ich nicht.
Ja, also wir arbeiten ja auch gerade an vielen Ideen dran oder wir sind gerade an vielen Ideen dran, die umzusetzen. Das ist dann immer so ein bisschen die Herausforderung. Ist es herstellbar? Ist es haltbar? Ist es umsetzbar? Schmeckt das? Löst sich das? Also ist ja auch kein großes Geheimnis. Also wir arbeiten an mehreren Geschmacksvariationen, zum Beispiel vom Recovery Shake. Wir arbeiten an neuen Riegeln. Wir arbeiten an Riegeln in anderen Kohlenhydratverhältnissen. An anderen oder an mehr Gels, verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also das ist, da gibt es vieles und das ist da. Das wäre schon mein Traum, dass man sagt, okay, ich habe quasi in jedem Kohlenhydratverhältnis, das ist ja auch was uns irgendwo auszeichnet, also nicht nur in 1,08, sondern eben auch in anderen Mischungen, weil es muss nicht jeder, der eine Radausfahrt macht, im Training eine 1,08er Mischung, also Glucose zu Fructose, zu sich nehmen. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist und ich glaube auch nicht, dass das gut ist. Also dass im Prinzip eine Vielfalt an Produkten in jedem Kohlenhydratmischungsverhältnis, dass es das gibt, dass es funktionelle Eigenschaften hat, dass es echte Früchte hat, keine künstlichen Aromastoffe, keine Farbstoffe, dass man da eben ein großes Repertoire hat an verschiedenen Produkten, wo man sich dann eben das für sich Richtige aussucht. und das irgendwie immer interessant bleibt und gesund bleibt und gut schmeckt, das ist eigentlich so mein Traum. Und da sind wir noch nicht ganz durch.
Du hast jetzt so viele verschiedene Produkte angesprochen. Ich glaube, es ist für jemanden, der in dem Thema noch nicht so super tief drin ist, erstmal verwirrend. Also, okay, für was brauche ich so viele verschiedene Produkte? So Slow Carb, Fast Carb, Power Carb. Hä, ich brauche doch einfach nur irgendwie Energie. So, für was braucht es so viele verschiedene Produkte, auch für verschiedene Intensitäten, in verschiedenen Verhältnissen? Wieso braucht es das?
Ja, also die Basis eigentlich des Ganzen ist erstmal, wie leistungsfähig bin ich und wie viel Energie verbrauche ich überhaupt pro Zeiteinheit. Das heißt, wenn ich jetzt vom Radsport ausgehe, ich glaube, das ist relativ leicht zu messen über den Powermeter, dann habe ich ja im Prinzip jede Sekunde oder alle 3 Sekunden einen Wert, also auch einen Energieverbrauch. Und wenn ich eben mit 160 Watt fahre, dann ist das ein anderer, als wenn ich mit 360 Watt fahre. Also das macht schon mal einen riesen Unterschied. Das heißt, auch wie groß, wie schwer bin ich, wie viel Power bringe ich da aufs Pedal, wie viel Energie verbrauche ich. Und wenn ich eben nur 160 Watt fahre, dann verbrauche ich deutlich oder ein Vielfaches weniger Energie als bei höheren Wattwerten. Und dementsprechend, wenn die Leistungsfähigkeit nicht so hoch ist oder wenn ich vielleicht auch im Training mich so nicht so hoch belaste, dann brauche ich pro Zeiteinheit nicht so viel Energie. Der zweite Aspekt ist, dass man pro Zeiteinheit eine gewisse Menge an Kohlenhydraten überhaupt aufnehmen oder maximal aufnehmen kann. Da spielt der Darm eine wichtige Rolle. Das heißt, der Darm ist in der Lage, eine gewisse Menge, also man geht davon aus, dass es 60 bis maximal 70, 75 Gramm pro Stunde in Form von Glukose absorbieren kann und die gleiche oder etwas weniger große Menge an Fructose. Das heißt, die maximale Menge an Kohlenhydraten pro Stunde ist irgendwo limitiert. Ich sage jetzt mal einfach etwa bei 120, vielleicht 130 Gramm pro Stunde. Das heißt, das entspricht etwa 500 Kilokalorien. Und dann schaue ich mir eben an, okay, was ist mein Anspruch? Das heißt, wie viel Energie verbrauche ich und wie viel möchte ich zuführen? Der dritte Aspekt ist dann noch, was will ich mit dem Training erreichen? Das heißt, ist das Training da, um meinen Kohlenhydratstoffwechsel zu optimieren? Das heißt, fahre ich zum Beispiel Intervalle oder fahre ich ein Schwellen- oder VO2 Max-Training und möchte in diesem Bereich meinem Körper beibringen, diese Energie zu verarbeiten oder zu absorbieren also zu verbrauchen? Oder möchte ich zum Beispiel in einem ruhigen Training meinen Fettstoffwechsel optimieren? Macht es da vielleicht Sinn, dann mich nicht so hoch zu verpflegen? Macht es vielleicht auch da Sinn, Kohlenhydrate oder Kohlenhydratlieferanten zu verwenden, die langsam die Energie abgeben? Und das sind halt so die verschiedenen Kategorien, die ich mir überlegen muss. Also Leistung, Kohlenhydrataufnahme und Sinn des Trainings Effizienz oder Effekt des Trainings. Und dann so kann ich eigentlich die Produkte relativ leicht auch dann klassifizieren. Also ich sag mal, wenn ich eine Wettkampfverpflegung habe im Ironman und ich möchte auf dem Rad 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen, dann brauche ich einfach eine größere Menge an Fructose, um das zu ermöglichen. Wenn ich ein ganz ruhiges Training machen will, das meinen Fettstoffwechsel verbessern möchte, das macht ja einen großen Teil eigentlich eines Ausdauertrainings aus, also eher das ruhige Training.
Bestenfalls.
Bestenfalls, genau. Dann nutze ich eben nicht ein Produkt, ich nutze da nicht 120 Gramm pro Stunde, außer ich bin halt der weltbeste Athlet, den es gibt und ich verbrauche auch im Grundlagentraining so viel Energie, aber das wird in der Regel nicht der Fall sein. Und wie schaffe ich es eben dann, das so zu planen, dass ich vielleicht ein Produkt habe, das nicht schnell Energie liefert? Vielleicht führe ich die erste Stunde auch gar keine Energie zu und fange erst in der zweiten Stunde an und erhöhe das dann pro Stunde langsam und kann dann auch mit verschiedenen Produkten spielen. Also das ist so das, wie man das sich aussuchen kann und einteilen kann. Und dann dann braucht es eben schon mehr wie ein Produkt und dann kann ich eben hier noch im Detail da noch was rausholen. Das ist so die Grundidee.
Gibt es irgendwelche Selbsttestmethoden, wie man ohne super große wissenschaftliche Tools und Messungen und so für sich selbst irgendwie rausfinden kann, okay, wie viel kann ich überhaupt wirklich aufnehmen, was braucht mein Körper, was bin ich in dem Bereich für ein Typ, wie kann ich mich da selbst so ein bisschen rausfinden, was passt für mich?
Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also live kann man es schon mal gar nicht, also diese Kohlenhydratabsorption, das kann man live nicht messen. Man könnte es im Labor messen durch sehr aufwendige Methoden. Also es ist so eine, also man kann im Prinzip bestimmtes Wasser markieren, sagt man dazu. Und man kann dann messen, wie viel man davon wieder ausscheidet und kann daraufhin bestimmen, wie hoch ist die Menge an Glucose zum Beispiel, die ich pro Stunde aufnehmen kann oder wie hoch ist die Menge an Fructose, die ich pro Stunde aufnehmen kann. Aber ich würde mal sagen, das ist wenigen Athleten der Welt vorbehalten. Das sind extrem aufwendige und teure Messungen. Das ist schwierig. Aber wir wissen einfach aus der Erfahrung und auch aus eben diesen Studien, dass so die durchschnittliche Menge an Glucose, die man pro Stunde aufnehmen kann, eben in diesem Bereich liegt und die durchschnittliche Menge an Fructose, die man pro Stunde aufnehmen kann, in diesem Bereich liegt. Also ich sag mal grob zwischen 50 und 70 Gramm. Faktoren, die das beeinflussen, natürlich, wenn ich mich grundsätzlich zum Beispiel nicht kohlenhydratreich ernähre, dann trainiere ich quasi diese Transporte im Alltag nicht und dann ist die Menge wahrscheinlich eher bei 40 oder 50 Gramm pro Stunde. Wenn ich mich auch kohlenhydratreich ernähre im Alltag, dann ist es in der Regel etwas höher. Das heißt, wenn ich das maximieren will, dann sollte ich auch mir Gedanken machen, wie sieht grundsätzlich die Ernährung außerhalb des Trainings aus. Und was noch eine Rolle spielt, also wo man das eigentlich relativ banal sieht, da bin ich auch dran. Wir arbeiten an der Entwicklung einer Software, wo man sieht, okay, wie viel Energie verbrauche ich überhaupt? Wie viel Anteile kommt davon aus dem Kohlenhydratstoffwechsel? Wie viel kommt aus dem Fettstoffwechsel? Und einfach mal relativ simpel sieht, okay, ich mache morgen ein Training mit 2 Stunden oder 3 Stunden und fahre die und die Intervalle oder laufe die und die Intervalle. Wie wird denn da prospektiv mein Kohlenhydratverbrauch sein? Und entsprechend kann ich dann eben meine Ernährung vorplanen und das macht dann die Software. Und und dann kann ich eben gezielt an dieses Training rangehen und bin dann eben für den übernächsten Tag, wo wieder ein Training erfolgt, dann schon mal besser vorbereitet, als wenn ich da völlig planlos drangehe. Für den Hausgebrauch kann man sagen, okay, ich habe einen Energieverbrauch, den ich zum Beispiel am Powermeter sehe. Man kann sich ja jetzt beim Laufen oder Schwimmen das auch einigermaßen übertragen. Das heißt, man kann sich da, ich glaube, dass die typischen Zahlen, die man dann zum Beispiel auf der Laufuhr hat, nicht so genau passen. Aber man kann sich schon einschätzen, okay, die Effizienz beim Schwimmen ist relativ schlecht. Das heißt, hier ist der Energieverbrauch bei vergleichbarer Intensität um etwa 30% höher im Vergleich zum Radfahren, wo ich gute Zahlen habe. Und beim Laufen ist es so, ich denke mal 15-20% höher bei vergleichbarer Intensität. Was wir dann noch nicht wissen, ist, wie ist das Wetter, wie ist die Hitze, wie reagiert da jeder individuell drauf. Also das ist sehr komplex, aber man kann da schon sagen, okay, ich verbrauche jetzt pro Stunde 500 Kilojoule oder ich verbrauche 1000. Ich glaube, das kann man relativ banal ausrechnen. Gut, und dann kann man halt sagen, okay, ich verbrauche an so einem Trainingstag so und so viel Kilojoule, ist fast gleich Kilokalorien ist ein bisschen mehr und dann habe ich noch meinen Grundumsatz und dann kann ich mir sagen, okay, ich verbrauche an dem Tag 2800 Kilokalorien oder 4800 und dann habe ich schon mal eine Zahl. Aber wie gesagt, über die Software geht das zum Beispiel sehr simpel und da gebe ich einfach mein metabolisches Profil ein. Ich gebe ein, was ich trainieren will an einem entsprechenden Tag und dann sagt mir die Software, okay, das solltest du essen, so viel solltest du im Training zuführen, so viel solltest du frühstücken, Mittag, Abendessen. Und dann ergibt sich so ein komplettes Bild und man hat einfach, man tappt nicht im Dunkeln, sondern hat konkrete Empfehlungen. Ja.
Nilsi, wenn du das alles so hörst und an deine guten alten Zeiten zurückdenkst, ja, was geht in deinem Kopf gerade vor? Ich sehe dich, es ist sehr witzig, dir zuzusehen gerade.
Ja, ich habe mir gerade gedacht, bei der Software, ich meine, das sind ja dann schon wieder so irgendwie Vorgaben, die man als Sportler bekommt. Und wenn ich das jetzt weiterdenke, ich weiß jetzt auch nicht, ob es genau die Richtung ist. Das, ich meine, man hat ja dann wahrscheinlich seine Makros, die man dann auch pro Tag dann zu sich nehmen soll und kriegt dann genaue Vorgaben und dann im besten Fall irgendwie noch Essen, was man morgens, mittags, abends essen soll oder was dann perfekt auf die Makros abgestimmt ist. Das wäre mir persönlich schon wieder so ein Rahmen, der mich so sehr einengen würde. Also ich weiß, dass das funktioniert und dass es gut ist, aber ich fände es total schwer, so in meinen Alltag zu integrieren, obwohl man ja alles vorgelebt bekommt oder man muss es ja dann nur noch ausführen. Aber mir ist es dann immer alles so ein bisschen zu komplex, wenn ich es sagen darf.
Ja, also ich glaube es auch nicht, dass man das jeden Tag macht und dass man das ständig macht, sondern einfach eine Idee bekommt, okay, so sollte vielleicht auch nur die Verpflegung im Training aussehen. Brauche ich da 40 Gramm pro Stunde oder brauche ich vielleicht 120 Gramm pro Stunde? Und dann kann ich schon mal eine Entscheidung treffen, die mir für das Training ja hilft, die Erholung, also schon während des Trainings und dann unmittelbar nach dem Training begünstigt. Ich starte schon mal besser ins nächste Training. Und man kriegt tatsächlich genaue Vorgaben für jede Mahlzeit. Man kann dann auch aus verschiedenen Rezepten aussuchen, könnte sogar seine eigenen Rezepte eingeben. Also dann kriegt man ein Gefühl dafür, okay, wie viel esse ich vor so einem Training, wie viel esse ich nach so einem Training? Esse ich vielleicht genug, esse ich viel zu viel? Also ich glaube, es geht gar nicht um die letzten 5 Gramm oder 10 oder 20 oder vielleicht auch nicht letzten 100 Gramm, sondern einfach eine Idee dafür zu bekommen, wie gehen eben Training und Ernährung Hand in Hand und wie plane ich das auch langfristig? Also ich glaube, es wird auch dann interessant, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Profi-Radsport. Ich habe ja diese Grand Tours und ich habe einen gewissen Energieverbrauch pro Woche, den ich da ja irgendwie aufs Pedal bringen muss, sozusagen. Also umschrieben gesprochen. Und die Zahlen, die gibt es ja auch aus den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten. Und dann kann man sagen, okay, ich will jetzt das mal im Training nachahmen. Und dann baue ich eben ein Training zusammen für eine ganze Woche, die eben diesem Energieverbrauch in der Grand Tour entspricht. Und dann kann ich alles ausprobieren. Und dann plane ich das Training nicht nur nach, okay, ich fahre 4 Stunden und fahre die und die Intervalle, sondern ich plane das quasi aus energetischer Sicht und aus Ernährungssicht. Und dann kann ich sagen, okay, ich brauche jetzt die Woche so und so viel Kilojoule. Das ist erforderlich, das zu bringen, auch das zu verdauen, das zu verarbeiten. Und das ahme ich im Training mal nach. Und so kann man eben sich so eine Woche zusammenstellen und sagen, okay, ich brauche so und so viel Kilojoule. Das und das sollte in den Trainingsintensitäten und Einheiten abgebildet werden. So und so verpflege ich das. Und dann bin ich einfach für 4 oder 6 Wochen später, wenn es dann wirklich im Wettkampf abgefragt wird, einfach ja schon mal vorbereitet. Also von allen Aspekten her, also nicht nur von der Power, sondern auch von der Ernährung her. Und das, glaube ich, ist schon sehr interessant. Jetzt für den Hausgebrauch, ja, kann man das ja entscheiden. Wenn man sagt, okay, ich bin jemand, der braucht da eine gewisse Freiheit, dann kann man entweder seine eigenen Ideen damit einpflegen oder ich brauche da eine gewisse Vorgabe, weil ich irgendwie da nicht so viel Erfahrung habe, dann kann man eben sich daran orientieren. Also ich mache das selber immer noch so, dass ich einfach schaue, okay, ich habe das und das Training, so groß wird der Energieverbrauch sein, wie verpflege ich das? Und dann schaue ich einfach am Ende des Tages, passt das in etwa? Ich habe natürlich die Zahlen irgendwo alle im Kopf, aber passt das in etwa? Und ich merke das dann. Also man hat einfach eine andere Erholung. Das Gewicht bleibt konstant. Das ist zum Beispiel auch eine große Herausforderung bei diesen Grand Tours, dass man das Gewicht hält. Also gar nicht, dass das Gewicht sinkt, sondern bei den meisten Profis steigt das Gewicht tatsächlich. Und das ist einfach ein ganz entscheidender Punkt, um da leistungsfähig zu sein. Weil wenn das Gewicht zum Beispiel sich stark verändert und ich gehe jetzt mal von der dritten Woche einer Grand Tour aus und ich habe da einen Fahrer, der ums Gesamtklassement fährt und der hat 1,5 Kilo mehr, dann hat er keine Chance. Also das ist halt extrem wichtig. Im Triathlon ist es vielleicht mehr so dieser eine Tag, aber auch da habe ich einen gewissen Energieverbrauch. Das muss ich einfach mal im Training ausprobiert haben. Kann ich das leisten? Kann ich das verdauen? Wie reagiert da mein Verdauungstrakt? Kann ich das überhaupt verarbeiten? Wie teile ich das auf zwischen Rad und Laufen? Wie viel Gramm pro Kohlenhydrate kann ich da aufnehmen? Welches Produkt nehme ich da? Vertrage ich das? Wie verpflege ich da zum Beispiel so einen ganz langen Tag oder eine Koppeleinheit? Also wie bereite ich mich darauf vor, eben auch von allen Aspekten her gesehen? Und ich gebe dir recht, das ist sicher nicht für jeden das Richtige. Aber wir sehen einfach im Hochleistungssport, ja, also ich kann jetzt nur vom Radsport ausgehen, weil da habe ich die meiste Erfahrung, auch von Betreuungsseite her. Ohne das geht es nicht. Also es wird überall so gearbeitet und ja, einfach zu sagen, okay, hier hast du einen Teller Nudeln und das ist das Frühstück, das sieht in etwa so aus, da können sich die Sportler auch frei bedienen. Das gibt es nicht mehr. Also es wird alles serviert, abgewogen, genau berechnet, genau abgestimmt auf den Tag, auf den nächsten Tag. Was nicht nur was Kohlenhydrate, Proteine und Fette angeht, sondern auch was Ballaststoffe zum Beispiel angeht. Das ist alles von A bis Z durchgeplant. Und der Sportler muss eigentlich nur noch das essen, was er auf dem Teller hat, das im Wettkampf zu sich nehmen, was im Plan steht. Er kriegt alles serviert und muss eigentlich nur noch Sport treiben oder seinen Wettkampf machen, schlafen und essen. Ja. Und sonst eigentlich nicht mehr viel.
Der Traum eines jeden Triathleten. Aber ja, nichts mehr machen außer Sport.
Ja, ja. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Also ich meine, ich bin da ja bei allen Punkten bei dir und ich weiß selber, wie was für Potenzial man da nutzen kann oder halt auch nicht nutzen kann. Aber ich hätte halt als Sportler damals halt auch dieses ganze Setup benötigt. Also dann, ich komme vom Radfahren nach Hause, setze mich in den Bus und dann ist mein Essen da schon und es ist alles perfekt, wie es halt sein sollte. Das wäre meine absolute Traumvorstellung gewesen. Also so, ich hätte das auch 1:1 hundertprozentig so durchsetzen können. Ich finde dann immer so, und die Perspektive, die ich gerade auch so probiert habe, so ein bisschen zu erklären, ist halt die Perspektive, wie Triathlon dann so ein bisschen funktioniert. In den meisten Fällen ist ja so, man kommt nach Hause. Und dann ist man erstmal mit sich selber beschäftigt. Dann muss man halt selber sein Essen vorbereiten und das selber halt alles so machen. Und das ist schon dann auch immer noch eine Herausforderung. Also klar, man hat die ganzen Makros und ich habe das damals ja auch partizipiert oder daran mitgemacht. Ich hatte ja auch meine ganzen Vorgaben, aber ich fand das halt so aufwendig, das so umzusetzen, dass es halt wirklich perfekt halt so auch klappt. Vielleicht auch, weil das für mich nicht so... Ich weiß nicht, ich finde so, ich war jetzt nicht der absolute Ernährungstyp, der irgendwie da total Bock drauf hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich war dann eher so dieses Kohlenhydrate zählen und so, das hat mir alles noch Spaß gemacht, aber alles drumherum sollte so, ja, so möglichst einfach wie möglich gestaltet werden. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, wenn man mir jetzt so eine Software, ich meine, ich bin natürlich auch irgendwie schon ein bisschen älter, auch nicht mehr irgendwie
Anfang... Ich bin
halt dann auch irgendwie nicht mehr Anfang 20. Ich glaube, mit Anfang 20 hätte ich das auch noch irgendwie anders dann da irgendwie mitgespielt. Aber hätte mir jetzt mit irgendwie Mitte 30 sowas vorgesetzt bekommen, für mich wäre das irgendwie etwas, wo ich mich so einengen müsste, um das so umzusetzen. Und das ist irgendwie einerseits natürlich schade, dass man im Triathlon nicht so weit ist wie im Radsport. Das kann natürlich auch noch irgendwie zukünftig so werden. Aber auch irgendwo schade, dass man da dann auch so Potenzial deswegen sowas halt liegen lässt. Weil es ist ja eigentlich dann doch auch wahrscheinlich das Thema in den letzten Jahren, womit man die ganzen Leistungssteigerungen am meisten erklären kann. Weil ich denke, die Trainingsinhalte und so weiter, die haben sich prozentual wahrscheinlich nicht so krass verändert wie die Ernährung an sich.
Ja, ich sehe das auch so. Ich versuche mal ein Beispiel zu zeigen. Also früher hat man ja vielleicht sich, oder wie du ja auch sagst, ein bisschen weniger Gedanken gemacht. Also wenn man eine gewisse Leistungsfähigkeit hat, einen gewissen Trainingsumfang, hat man ja auf jeden Fall einen erheblich erhöhten Energieverbrauch im Vergleich zum Nichtsportler. Wenn ich jetzt das Training quasi blind, wenn ich in so ein Training blind starte, mir nicht wirklich Gedanken mache, wie viel Energie brauche ich da, wie viel führe ich zu, dann habe ich eben im schlechtesten Fall von vom Beginn bis zum Ende des Trainings ein mega Energiedefizit. Und das muss ich ja irgendwie wieder auffüllen. Und mir bleibt nur eine begrenzte Zeit. Das heißt, wenn ich am nächsten Tag wieder trainieren will und ich habe jetzt vielleicht vormittags eine Schwimmeinheit gehabt und nachmittags eine Koppeleinheit, ich sage jetzt mal irgendwas, und habe eben da an dem Tag 7000 Kilokalorien verbraucht, habe aber bis zum Ende der Koppeleinheit nur 2500 zugeführt, naja, dann wird es halt irgendwo eng. Und das sind alles Dinge, die man hier mit abbildet. Das heißt, du kannst also zum Beispiel schon allein, indem du versuchst, das Training sehr gut zu verpflegen, und das schließt wieder den Kreis zu vorher, einfach das Energiedefizit reduzieren. Ich kann das entsprechend durch die Mahlzeiten vor und nach dem Training quasi vorbereiten oder nachbereiten. Und dann starte ich eben mit einem geringeren Energiedefizit, einem geringeren Energiedefizit nach der zweiten Einheit und habe eben nicht mehr das Problem, dass ich eben diese 3.000, 4.000, 5.000 Kilokalorien wieder in diesen verbleibenden bis zum nächsten Training vielleicht 14 Stunden auffüllen muss, sondern vielleicht sind es dann nur 1.500 oder 1.800. Und also das hilft einfach dem Ausdauersportler, besser klarzukommen mit dem Trainingsumfang. Und das, glaube ich, wie du sagst, das ist ein Riesenfaktor im Vergleich vielleicht zu den, wir haben am Anfang begonnen mit den 90er Jahren, wo eben da überhaupt keine strategische oder wissenschaftliche Herangehensweise in dem Bereich da war, wo man einfach so viel verschenkt hat, weil einfach die Erholung natürlich eine andere ist, wenn ich nach dem Training nur damit beschäftigt bin, irgendwie wieder die Energie reinzubekommen, oder wenn ich das Training beende und sage, okay, ja, vielleicht mache ich mir auch Gedanken über die Qualität des Abendessens dann und nicht nur über die Menge. Also das ist so, das sind Faktoren, die eine große Rolle spielen. Und wie du sagst, also sich Gedanken zu machen, überhaupt vielleicht gar nicht so sehr nur ums letzte Detail, das ist vielleicht dann den Profis vorbehalten, aber sich Gedanken zu machen, okay, wie sieht so ein Trainingstag aus, auch von der Verteilung der Energiemenge vor dem Training, während, nach dem Training, wie baue ich das zusammen? Und ich glaube, wie ich gesagt habe, es geht nicht so ums letzte Detail, sondern einfach nur mal so um die groben Bausteine. Und das kann schon sehr hilfreich sein. Also einfach zu sagen, okay, mir fällt es einfach leichter, das Training zu absolvieren, auch qualitativ gut zu absolvieren und am nächsten Tag einfach noch weiter trainieren zu können und wieder qualitativ gut zu trainieren. Und das ergibt dann einfach so ein gesamtes Bild, dass ich eben von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr zusammenfügt. Und das, glaube ich, kann schon oder ist ein großer Faktor für die, wie du sagst, explodierenden Leistungen im Ausdauersport, auch im Hobbybereich. Also so ein gewisses Wissen hat ja mittlerweile so ziemlich jeder. Und man hat hier einfach einen großen Schritt gemacht im Vergleich vielleicht zu vor 10, 20, 25 Jahren.
Meinst du aber dann, dass das Gefühl eher so was neben dem, also was den kompletten Tag dann betrifft, also diesen kompletten Grundumsatz betrifft, dass da eigentlich noch viel, also oder dass da noch viel weniger das Verständnis dafür ist, wie das, was man im Training macht? Ja, weil absolut, das, was man ja auch so im, ich sage jetzt mal in der Werbung oder so, in dem, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, geht es ja gerade im Triathlon extrem darum, wie viel Kohlenhydrate kann ich pro Stunde zu mir nehmen, wie kann ich Train the Gut machen, um dann nicht mehr nur 120 oder die 50 bis 70 plus 50 plus 70 dann irgendwie das noch weiter auszudehnen, sondern es ist ja dann doch, wie du auch meintest, 3 Einheiten am Tag, kommt ja dann doch auch ein deutlicher Grundumsatz zustande. Und selbst wenn man ja so eine 4-stündige Radausfahrt gut verpflegt mit 60 plus Kohlenhydraten die Stunde, ist man ja trotzdem am Ende, also ist der Tank leerer, wie er am Anfang gewesen ist im besten Fall. Also sprich, man muss ja dann, das ist ja das viel Entscheidendere, was eigentlich danach und davor passiert. Oder was heißt das viel Entscheidendere, ist natürlich auch ein Baustein nur davon. Aber ich glaube halt, diese extreme Masse an dem, was man eigentlich verbrennt, das wird wahrscheinlich unterschätzt, dass man da halt wirklich auch viel wieder zuführen muss, also jetzt auch nicht zu viel, wie dann teilweise propagiert wird, was wir vorhin ja auch hatten, Richtung Norweger, sondern dass man da halt ein gesundes Maß trifft, um dann halt genau das zu sich nimmt, was man dann auch verwertet hat über den ganzen Tag.
Genau, also das ist so der Grundgedanke. Und wie du sagst, häufig wird es auch überschätzt. Also wenn einfach keine so hohe Leistungsfähigkeit da ist oder wenn die Trainingsintensität recht gering ist. Ich gehe jetzt mal vom Radsport aus, die Effizienz ist sehr hoch, der Energieverbrauch ist gar nicht so immens. Also wenn ich nur als Beispiel 1,5 Stunden locker Radfahren gehe, dann ist das kein Freibrief für, wir haben früher mal gesagt, Buffetfräse. Also das ist, wenn ich dann vielleicht, das kommt ja auch noch mit rein, wenn ich dann einen Körperfettanteil noch reduzieren möchte, was ja häufig ein Ziel sein kann, auch im Freizeitsport, ja, da muss ich mir schon Gedanken machen, auch nicht zu viel zu essen. Also das ist also beides, sowohl als auch. Also wenn ich in den Hochleistungsbereich gehe, ja, da sind wir vielleicht eher bei den Norwegern, dass ich sage, okay, wie bekomme ich die Energie überhaupt rein, um diesen Trainingsumfang zu schaffen, um mich zu erholen und auch noch Fortschritte zu machen. Also ich glaube, das ist auch klar, dass wenn ich eben hier zu wenig Energie zuführe, dass die Anpassung nicht entsprechend sein kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt vielleicht nur jeden zweiten oder dritten Tag trainiere, wie schaffe ich das vielleicht auch, das passend zum Training zu verpflegen, nicht zu viel zu essen, mir vielleicht auch Gedanken zu machen, qualitativ besser zu essen, das besser aufzuteilen und da einfach so einen roten Faden reinzubekommen, also sowohl als auch.
Wir machen mal einen ganz großen Sprung und öffnen mal die mysteriöse Büchse rund ums Thema B-Carb. Ihr habt da bei Ministry letzte Woche oder ich glaube 1.6., also letzte Woche quasi, das erste B-Carb-Gel am Markt überhaupt gelauncht. Das Thema B-Carb ist so seit 2-3 Jahren so ein bisschen vermehrt war. Was hat es damit eigentlich letztendlich wirklich auf sich, mal so generell das Thema B-Carb, bevor wir mal so zu dem Gel gehen?
Also, da muss ich so ein bisschen ausholen. Also, ich bin generell kein großer Freund von Supplements. Ich denke immer, da gibt es so viel am Markt, dass ich auf jeden Fall mal deutlich hinterfragen würde. Aber es gibt ein paar Sachen, die Sinn machen und die ja gerade im Hochleistungsbereich die Performance beeinflussen können, also in positiver Hinsicht. Und Bicarbonat ist, finde ich, sehr interessant. Im Prinzip ist das nichts anderes wie Backpulver oder eine Form von Backpulver, die jeder auch im Küchenregal stehen hat. Und Natriumbicarbonat oder Kaliumbicarbonat, das sind so die zwei gängigsten Formen davon, ist ein Salz, das im Körper als sehr starke Basis, sagt man, fungiert. Das heißt, ein Puffer, eine Puffersubstanz sein kann, die im Körper dafür sorgt, dass zum Beispiel der pH-Wert, also das Verhältnis von Säuren und Basen, im Blut nicht abfällt. Und wenn wir uns die Physiologie anschauen, und das wird tatsächlich schon seit fast 100 Jahren gemacht. Also ich habe die ersten Studien zu B-Carb gefunden aus den frühen 1930er Jahren. Dort hat man also in dem Fall bei Ruderern, das ist so die typische Disziplin auch, wo das sehr häufig eingesetzt wird, also bei Belastungen so bis 10 Minuten, wo also sehr viel Leistung erbracht wird in dieser kurzen Zeit. Und wo auch sehr viel Säure im Körper letztlich gebildet wird. Also wenn der Körper quasi eine sehr hohe Leistung erbringen muss und die Sauerstoffmenge, die ich einatme, nicht mehr ausreicht, um den Sauerstoffbedarf der Muskulatur zu decken, das kennen wir ja alle, dann bilden sich im Körper Säuren. Also in dem Fall steigt der Laktatwert, also die Menge an Milchsäure im Blut exponentiell an und gleichzeitig bildet der Körper die sogenannten H-Plus-Ionen. Und dieses Bicarbonat ist in der Lage, diese H-Plus-Ionen zu binden und quasi diese Säurelast zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass der Blut-pH eben nicht unter ein gewisses Level sinkt, trotz hoher Laktatproduktion. Und Also ich puffere da nicht Laktat und diese H-Plus-Ionen. Ich kann sogar in dem Fall mehr Laktat produzieren. Also so ist es vielleicht im... Ich bin jetzt auch nicht der heißeste Spezialist auf dem Gebiet, aber so kann man das vielleicht umschreiben. Und sprich, bei Belastungen bis etwa 10 Minuten, wo also sehr hohe Säuremengen im Körper produziert werden, können wir mit Hilfe von Bicarbonat einfach mehr leisten, weil der Körper etwas mehr sozusagen dieser Säuren tolerieren kann. Und das macht es natürlich schon interessant, über ein relativ banales Produkt, das soweit auch keine Nebenwirkungen hat, hier einfach ja, sehr tief gehen zu können. Und ja, aus der Wissenschaft wissen wir bis zu, man sagt, 5-6% mehr leisten zu können. Und das ist natürlich schon cool. Und wenn man ein bisschen weiterschaut, dann findet man auch heraus, dass Bicarbonat auch die Erholung begünstigt, also sowohl quasi zwischen diesen Intervallen, wo ich so tief gehen kann, aber auch sozusagen bis zum nächsten Tag, wenn ich vielleicht wieder tief gehen möchte, dass es möglicherweise auch die Anpassung begünstigt, einfach durch den größeren Reiz, weil ich eben etwas tiefer gehen konnte. Vielleicht auch die Mitochondrienproduktion ankurbelt und das macht es dann schon super interessant. Und mittlerweile geht man halt davon aus, ich denke mal, da wird in den nächsten Jahren viel noch geforscht werden und da werden wir auch viel lernen noch in der Sportwissenschaft, dass möglicherweise auch das generelle Leistungslevel ein bisschen höher ist. Also ich kann mir ja vorstellen, dass ich auch jetzt nicht nur bei diesen hochintensiven Sachen, also Beispiel VO2-Max-Bereich, sehr viel Säure produziere, dass die gepuffert werden muss, sondern eben auch schon im unterschwelligen Bereich ein gewisses Anhäufen von Säuren habe und man eben davon ausgeht, dass auch so das generelle Niveau so möglicherweise ein bisschen höher sein könnte. Und demzufolge, ja, geht man auch dazu über, dass man, ich gehe jetzt auch wieder vom Profiradsport aus, dass man es auch auf so Bergetappen oder so einsetzen kann, wo ich ja auch immer so diese Attacken habe, also dieses On-Off und immer wieder in diese Bereiche gehen kann und vielleicht schon von einem höheren Level starten kann und der Körper eben besser in der Lage ist, diese hohen Belastungen wegzustecken. Wenn ich jetzt das auf den Triathlon übertrage, dann würde ich den Einsatz von Bicarbonat, ich gehe jetzt mal von verschiedenen Streckenprofilen aus, also vielleicht weniger in Rot sehen, wo ich eine relativ gleichmäßige Belastung habe und vielleicht so diese hochintensiven Streckenabschnitte weniger da sind. Aber zum Beispiel Nizza, wo ich ja so eine sehr hügelige Radstrecke habe, dann könnte man sich das überlegen, das einzusetzen, weil ich halt immer dieses On-Off mehr habe. Oder wenn ich sage, okay, ich setze das strategisch ein und ich versuche das ganze Rennen sehr gleichmäßig mich zu belasten, was ja meistens der Fall ist, möchte aber dann beim Laufen, weil da vielleicht ein Anstieg ist oder weil da eine gewisse Rennsituation da ist, möchte eben hier eine Attacke setzen und kann hier einfach so ein bisschen tiefer gehen und meine Grenze etwas verschieben, dann könnte man drüber nachdenken, das einzusetzen. Und also sowohl im Trainingsprozess, um vielleicht mehr Anpassung zu haben, als auch im Wettkampf dann, um in dem Moment etwas mehr Leistung bringen zu können. Und das ist dann wieder, wie ich gesagt habe, Supplement ist nicht so mein Ding, aber hier wird es halt interessant, weil ich einfach durch ein Salz einen mächtigen Effekt erreichen kann, der für viele Sportarten, also ich gehe jetzt zum Beispiel auch vom Schwimmen aus oder Mountainbike Cross Country oder Mittelstreckenlauf absolut gang und gäbe ist, aber es eben auch interessant möglicherweise sein könnte für längere Distanzen. Das ist so die Grundidee.
Wie muss man sich das im Doing vorstellen? Also muss man das dann auch nachführen, ähnlich wie Kohlenhydrate, die dann verbraucht werden und dann wieder nachgeführt werden müssen?
Genau, also man baut im Prinzip über Bicarbonat, das läuft dann über so, das ist der zweite Aspekt, der interessant oder der wichtig ist, das geht dann über Kapseln, das heißt, das sind Kapseln, die quasi magensaftresistent sind, weil das große Problem bei Bicarbonat ist, dass das mit der Magensäure reagiert und dann Gas bildet und eben zu Problemen führen kann im Verdauungstrakt. Das heißt, man muss es quasi durch die Magensäure schleusen und es muss dann quasi im Darm freigesetzt werden. Und das macht man vor dem Wettkampf. Das hält für so, über ein sogenanntes B-Cup-Loading, das hält so 3 bis 4 Stunden an und dann lässt der Effekt nach. Und man kann eben dann quasi, deswegen das Gel, man kann dann bei Wettkämpfen, die länger als 3 oder 4 Stunden dauern, über das Gel diesen Spiegel hochhalten und hat immer noch diesen Puffereffekt, auch bei es nach 5 Stunden, nach 7 Stunden, nach 8 Stunden. Und wenn man das strategisch einsetzt, kann man sagen, okay, ich nehme dann zum Beispiel 2 Gels in einem Ironman und weiß, dass die Radstrecke hügelig ist und ich weiß auch, dass ich eine Attacke setzen will beim Laufen und nutze dann vielleicht das Loading vorher und ein Gel nach 4 Stunden und das zweite nach 6 Stunden und bin dann eben auch für die letzte heiße Phase des Wettkampfs immer noch ja, in der Lage, diese Säuren abzupuffern. Wie gesagt, so der typische Einsatzzweck ist eher bei kürzeren Distanzen, aber ich denke, wir werden in den nächsten Jahren viel dazu lernen, dass man es auch für längere Distanzen einsetzen könnte, in Anführungsstrichen. Also das, das ist halt wiederum ein Aspekt. Wir haben vorhin gesagt, okay, es ist sehr kompliziert und komplex, aber das, ja, es ist einfach so die Tagesordnung eines Nutritionists sozusagen.
Aber kommen wir mal, Nils, ist denn zurzeit auch so empfohlen, quasi dann vorher wie so ein Loading zu machen in Form von so einer Kapsel und dann zweimal nachzuführen und die Gels haben dann sicherlich dann auch den Vorteil, dass es besser resorbiert werden kann, beziehungsweise dieser gasförmige Zustand. Genau. Der aus Magen-Darm Probleme erzeugen kann, dann nicht.
Ja, und ich muss sicher, also aus meiner Sicht hat es ja noch einen viel besseren Effekt. Also
schmeckt es?
Ich habe das B-Cup-Gel noch nicht probiert, aber jetzt mal im Profisport, wo Fernsehkameras und sowas drauf sind, das ist nicht so sexy, sich da Tabletten
absolut
reinzuhauen. Also das geht nicht. Also da gab es ja auch mal, also als ich hier Patrick beim Ironman Frankfurt da irgendwie mal irgendwie so eine Ibu oder sowas reingezogen hat, weiß ich nicht, geht nicht in meinen Augen.
Naja, also der Vorteil vom Gel ist natürlich auch, dass ich Energie zuführe. Also im Prinzip ist das ja eine Unit oder 40 Gramm Kohlenhydrate in einem idealen Verhältnis. Also in dem Fall natürlich für den Hochleistungsbereich und für eine hohe Kohlenhydrataufnahme optimiert. Also 100 bis zu 120 Gramm pro Stunde, also Verhältnis 1:0:8, also ich liefere Energie und in dem Fall 5 Gramm Bicarbonat aus einer Mischung aus Natrium und Kaliumbicarbonat und kann das eben hier ja strategisch platzieren, je nachdem, wie ich die Attacke oder wann ich die Attacke setzen will oder wie das Profil zum Beispiel der Radstrecke oder der Laufstrecke ist. Und dann, wie du sagst, Nils, man macht das eben im Vorfeld. Man baut dann einen gewissen Spiegel auf, der hält für eine gewisse Zeit und dann führt man eben über die Gels nach, führt gleichzeitig Energie zu, 40 Gramm Carbs und eben 5 Gramm Bicarbonat, um diesen Spiegel aufrechtzuerhalten. Dann muss man noch sehen, dass natürlich, dann wird es wieder aufwendig, dass jeder anders reagiert. Das heißt, dass der Anstieg und Abfall des Bicarbonats auch wieder individuell ist. Das kann man alles messen. Das ist aufwendig, aber das sind so die Erfahrungswerte, die wir aus dem Straßenradsport haben, dass das für die meisten so genau funktioniert und dass man zum Beispiel, wie wir es auch gemacht haben, dann in Klassikern, wenn eben die Entscheidung in den letzten 20, 30 Kilometern fällt häufig oder an gewissen Anstiegen, dass man eben das dann strategisch platziert und dann ja diesen Puffereffekt eben auch für diesen letzten Anstieg bei Flandern oder den vorletzten Anstieg bei Flandern oder eben für eine Bergankunft hat, wo es eben immer on-off geht und wo eben die Entscheidung dann am Schluss fällt.
Also wirklich, also auch das Paradebeispiel für den Einsatz im Radsport ist ja hier Poggio, Mailand-Sanremo, wo genau. Man irgendwie 6 Stunden vor sich hin rollt und dann muss man einmal da richtig zünden und dafür ist das ja wie gemacht.
Absolut, genau. Das ist der typische Einsatzzweck. Also ich habe es tatsächlich auch im Schwimmsport oder kennengelernt. Also ich habe da eine Kooperation auch mit dem Deutschen Schwimmverband und so der typische Schwimmer ist eben nicht 8 Stunden unterwegs, oder es gibt kaum Schwimmer, die so lange unterwegs sind, sondern die Distanzen sind halt genau in diesem gibt's Bereich. Halt. Gibt es auch, ja. Aber also die typischen Distanzen sind ja genau in diesem Bereich, wo sehr viel Intensität da ist und man eben genau zum Zeitpunkt diese Leistung bringen muss. Und ja, ich würde mal behaupten, dass bei den Olympischen Spielen wenige Medaillen gewonnen wurden ohne Bicarbonat. Also das ist schon, oder im Mittelstreckenlauf ist es absolut mittlerweile typisch. Ja.
Können wir mal für...
Ich habe gerade ein neues Geschäftsmodell für mich entdeckt. Ich werde hier so eine Company machen und online so Sticker für das Oberrohr drucken, wo man individuell seinen Verpflegungsplan ans Profil anpassen kann, und werde damit jetzt reich werden. Weißt du, es ist ja, wenn man sich das alles so anhört, jetzt muss ich auch noch Bicarbonat zuführen bei Stunde 4 und 6 auf 180 Kilometer Radfahren. Muss man sich ja vorher schon Gedanken machen, wann man wie viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann vielleicht irgendwie noch Koffein dazu mischt. Das muss man sich erstmal alles merken.
Ja, gibt es natürlich schon.
Also werde ich nicht mehr reich.
Im Radsport ist es absolut normal. Man kann es aber auch also versuchen, aufs Einfachste runterzubrechen. Also deswegen haben wir ja zum Beispiel so ein Unit-System gemacht, wo man sagt, okay, ich habe typischen Verbrauch an Kohlenhydraten, zum Beispiel im lockeren Training 40 Gramm pro Stunde, im normalen Training 80 Gramm pro Stunde und im hochintensiven Bereich, also Wettkampf, vielleicht 120 Gramm pro Stunde. Und da habe ich eben 1, 2 oder 3 Units, und dann ist es relativ einfach auch nachzuvollziehen, und jedes Produkt hat eben eine Unit, und dann versuche ich eben zum Beispiel 3 Produkte pro Stunde zuzuführen, um auf diese 120 Gramm zu kommen. Und dann möglicherweise, wie du sagst, kommt noch Koffein und Bicarbonat dazu, und dann kann man das eigentlich ja sich schon ganz gut merken, glaube ich. Also das ist halt so, keep it simple, aber trotzdem passend und genau und wissenschaftlich, und dann kommt man da schon hin. Was beim Bicarbonat tatsächlich auch noch zu beachten ist, ist natürlich die Salzmenge, die ich damit zuführe. Das heißt, Bicarbonat ist ja an Natrium gebunden. Wie gesagt, Kalium geht auch, aber da ist es ähnlich. Also wenn ich davon sehr viel zuführe, dann ist das zu beachten im Körper. Und beispielsweise wäre dann die Empfehlung an einem Tag, wo ich so ein Bicarbonat, also mit Bicarbonat arbeite, dass ich dann zum Beispiel die Salzzufuhr in der Ernährung sehr gering halte oder so möglichst gering halte, einfach um nicht zu viel an Salz zuzuführen. Würde dann zum Beispiel bedeuten, dass man sich sagt, okay, an dem Tag, wo ich Bicarbonat im Wettkampf zuführe, ist das Frühstück und das Abendessen vorher, am Tag vorher oder am Tag selbst dann salzfrei. Und ich versuche vielleicht auch Produkte dann einzusetzen im Wettkampf, die nicht viel Salz enthalten, um einfach die Salzmenge nicht zu hoch werden zu lassen. Ist jetzt vielleicht im Fall von einem Eintageswettkampf nicht ganz so entscheidend. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie salzig schwitze ich, wie heiß ist es an dem Tag, wie viel verliere ich da auch an Salz. Aber wenn ich jetzt mehrere Wettkämpfe hintereinander mache, sind wir wieder beim Radsport, und da das Gewicht eine große Rolle spielt, dann kann es halt bei zu viel Salz einfach zu einer Wassereinlagerung kommen. Und das müsste ich natürlich am nächsten Tag dann auch wieder beachten. Und also es ist komplex, oder es bleibt komplex, aber auch interessant.
So, abschließend zu dem Thema Bicarb, und dann sind wir auch wirklich, wirklich am Ende, weil das wird hier schon wieder sehr, sehr lang. Können wir mal einfach ein ganz einfaches How-to-Use Bicarb-Gel-Beispiel machen für alle Hobby-Leute, die sich jetzt überlegen, wow, das wäre fürs Training, für so V2-Max-Einheiten oder sowas mal nicht schlecht, weil man da vielleicht irgendwie noch einen anderen Reiz einfach gehen kann. Wir nehmen mal eine ganz klassische V2-Einheit, wir nehmen einfach ganz basic 2x8x30-30 mit 45 Minuten Einfahren, 10 Minuten Serienpause, ausfahren, fertig. So, damit kann jeder was anfangen. Zu welchem Punkt sollte ich das Gel dann nehmen, damit auch wirklich der Effekt davon da ist und ich was davon habe?
Also in dem Fall brauchst du tatsächlich das Gel nicht, sondern machst das über das Loading. Das heißt, du brauchst eine gewisse Menge an Bicarbonat, um diesen Puffereffekt zu haben. Der liegt im Bereich zwischen 0,2 und 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn ich sage 70 Kilo, dann bin ich bei 14 bis 21 Gramm. Und das mache ich über das Bicarb, also die Kapseln im Vorfeld. Da fange ich an, etwa 2,5 bis 3 Stunden vorher mit der ersten Menge. Also wenn ich sage 14 Gramm, dann wären es vielleicht 8 Gramm, etwa 2,5 bis 3 Stunden vorher. Im Idealfall nach der letzten Mahlzeit vor so einer Einheit. In der Regel würde man ja, ich denke jetzt an den Lauf oder so, würde ich ja nicht unmittelbar vorher eine große Mahlzeit zuführen, weil das nicht funktioniert. Und also ich habe eine letzte größere Mahlzeit, 2,5, 3 Stunden vorher. Und dann nehme ich nochmal die zweite Menge, also in dem Fall 6 Gramm, etwa so 60 bis 90 Minuten vor der Einheit zu mir. Und das reicht. Wenn ich jetzt so eine Einheit habe, wo ich diesen Effekt über einen längeren Zeitraum haben möchte, also ich denke an Ermüdungsresistenz zum Beispiel, also ich fahre vielleicht, bleiben wir mal beim VO2 Max, ich fahre diese 30-30er Serien in der ersten Stunde und fahre dann 3-4 Stunden locker und fahre sie dann nochmal in der letzten Stunde, dann würde ich das genauso machen, wie im gerade erwähnten Beispiel, würde aber dann nochmal ein Gel so nach etwa 3 Stunden empfehlen, um einfach in der letzten Stunde noch diesen Effekt zu haben. Und das gilt eben für alle Sachen, die über 3 bis 4 Stunden hinausgehen. Für die kurze VO2-Max-Einheit reicht das Loading vorher, da brauche ich das Gel nicht. Ich könnte natürlich prinzipiell, wenn mir das lieber ist, auch mit dem Gel als Loading vorher arbeiten, zum Beispiel in diesen 60 bis 90 Minuten das durch das eine Gel ersetzen. Bin ich dann nicht bei 6 Gramm, sondern 5 Gramm, aber könnte dann vielleicht bei der ersten also Dosierung etwas höher gehen, dann könnte man das da einsetzen. Aber prinzipiell ist das Gel wirklich für diese langen Sachen gedacht.
Perfekt, perfekt beantwortet. Ich bin glücklich. Robert, gibt es von deiner Seite noch was, wo du sagst, boah, das wäre noch schön, irgendwie loszuwerden, vor allem an Triathlon-Leute, oder das kannst du nicht oft genug sagen. Gibt es noch was?
Ja, also ich denke, dass natürlich die Ernährung grundsätzlich eine große Rolle spielt im Ausdauersport, dass es nicht nur darum geht, sich im Training gut zu verpflegen, sondern auch in den anderen 18 bis 23 Stunden des Tages die richtigen Entscheidungen zu treffen, was Ernährung angeht. Und dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir in den nächsten Jahren sehr viel erfahren werden über das Mikrobiom. Wir haben es ja kurz angesprochen am Anfang, dass also jeder, der irgendwie zum Hausarzt geht, zu einer Routineuntersuchung nicht nur Blut abgeben wird, sondern auch sein Mikrobiom bestimmt wird. Und wir hier viel erfahren werden, wie man durch eigentlich alles, also Ernährung, Schlaf, Training, dieses Mikrobiom mit beeinflusst und optimieren kann. Und man geht heute schon davon aus, dass bestimmte Sportler, die eben besonders leistungsfähig sind, bestimmte Bakterien in ihrer Darmflora haben, die eben dazu beitragen, dass sie so leistungsfähig sind. Und dass wiederum andere Sportler, die besonders anfällig sind oder ständig mit Verletzungen oder mit schlechter Erholungsfähigkeit zu kämpfen haben, dass die vielleicht bestimmte Bakterien in ihrem Mikrobiom haben, die da vielleicht nicht optimal in diesem Zusammenspiel fungieren. Und ich glaube, das wird ein Riesen Bereich werden, mit dem wir uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auseinandersetzen werden und wo wir ganz viel erfahren werden. Und ich glaube halt, dass so diese, also so, sowohl die Verpflegung während als auch davor und danach hier eine große Rolle spielt für die, man sagt, Diversität des Mikrobioms, und dass das eine große Rolle spielt für die langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und ja, damit glaube ich, kann man sich schon auseinandersetzen.
Und gibt's aus dem Hause Ministry noch irgendwelche Teaser, die du schon streuen kannst, was dann irgendwie in naher Zukunft noch Spannendes kommt, oder ist das alles noch top secret?
Ja, ich hab ja schon ein paar Sachen erwähnt, also wir versuchen einfach noch mehr Vielfalt bei den Recovery Shakes zu haben, auch bei den Getränken und Gels, wir arbeiten an neuen Riegeln.
Es kommt ja, also mein wirklich, also das ist in meinen Augen OG der Nutrition-Produkte Intensity Bar, weil den kann ich mir, egal wie durch ich bin, den kann ich mir reinschrauben in Mengen, völlig egal, weil einfach nicht so trocken und geht weg wie sonst was. Kommt der in weiteren Geschmacksrichtungen?
Ja, der kommt in weiteren Geschmacksrichtungen, auch hoffentlich demnächst. Ja, und es kommen jetzt auch schon in den nächsten Wochen ein paar neue Sachen, die sehr cool sind. Möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber unter anderem auch ein zweiter Intensity Bar, der kommt auf jeden Fall.
Yes. Den brauche ich.
Also gewinnt Rico dies Jahr nochmal ein Rennen.
warum Rico?
Also ich fand, es war doch jetzt vor 2 Wochen der Story um San Francisco, was natürlich perfekt funktioniert hat. Rico hat ja 2 Tage vorm Rennen mehr oder weniger das B-Carb auch promotet. Und ja. Ich meine, jeder kennt ja den Zielspurt, den er verloren hat. Und dies Jahr auf B-Carb 2 Minuten Vorsprung ist natürlich auch erstmal ein ganz gutes Standing. Also spricht dann irgendwo für sich, ne? Hat funktioniert.
Ja, ich lasse es mal so stehen.
Robert, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Offenheit, über die ganzen Sachen zu sprechen. Das war, glaube ich, wirklich hochspannend. Und es kommen noch ein paar weitere Folgen mit Leuten aus dem Hause Ministry zu verschiedenen Themen. Und damit machen wir den Sack hier einfach mal zu, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank euch auch und bin gespannt, was da noch kommt und euch auch alles Gute. Danke.
Danke, danke. Ciao, ciao.
Jo, ciao.
Ach, wisst ihr jetzt, was ich im Intro gemeint habe? Also, ich fand es mega spannend. Ich hoffe, euch ging es genauso und nochmal die Erinnerung daran, wenn ihr jetzt Bock auf Ministry-Produkte habt, dann haben wir einen der seltenen Ministry-Codes für euch und zwar mit MN Buddy 15 könnt ihr 15% aufs 10 in 1 und 3 in 1 Training Bundle sparen. Ich packe alles auch in die Shownotes, müsst ihr einfach nur draufklicken und dann geht's ab. Und jetzt viel Spaß mit Mika und Simon zum Wochenende in Vancouver.
So, let's go. Jetzt gibt's hier noch ein bisschen traute Zweisamkeit. Beziehungsweise, was man nicht hört, ist, dass Simon Gehr sich hier noch mit eingeklinkt hat und uns quasi als Live-Podcast direkt zuhört. Aber er hat versprochen, er hält sich zurück. Also es gibt nur noch ein kurzes Update von Mika und mir hier. Vor allem jetzt von Mika. Was ich mache, interessiert ja sowieso keinen. Aber Mika sitzt hier vor mir, ist in Vancouver schon vor Ort. Und wir geben natürlich eine kleine Preview, was steht am Wochenende an, wie ist Mika drauf, wie ist es dort vor Ort und nehmen euch so ein bisschen mit auf das ganze T100-Gedöns. Und ja, ich gebe erstmal ab auf die andere Seite vom großen Teich. Mika, was geht so?
Jo, viele Grüße hier. Ja, geht doch einiges, aber echt alles positiv. Also ich genieße es echt hier richtig. Also Vancouver, richtig, richtig cool bisher und auch so insgesamt meine, jetzt schon so meine Lieblingsstadt, also schon auf dem Weg vom Airport hierher, im Uber habe ich schon irgendwie richtig gefeiert, so irgendwie, so, es hat halt schon so einen Hauch von USA, aber dann halt doch auch einen Hauch von Europa, also ich hatte es ja auch mal geschrieben, so die guten Sachen von den USA gibt's, aber halt auch die guten Sachen aus Europa, so richtig gute Radwege, alles super grün, so alles eher Häuser, also du hast kaum wirklich Hochhäuser, ja, und man ist hier so komplett im Grünen eigentlich und merkt nicht, dass man in einer doch halt Millionenstadt irgendwie ist, Ja, aber trotzdem hast du halt riesen Supermärkte wie in den USA, richtig gute Schwimmbäder, so an der University, richtig gute Facilities, Top-Infrastruktur. Ja, also insgesamt waren jetzt die letzten 8 Tage, die ich jetzt hier war, haben einfach echt super Bock gemacht. Man muss ja sagen, wir hatten wirklich auch Top-Wetter. Also auch das Wetter ist so eigentlich genau, finde ich, ideal. So tagsüber so zwischen 19 und 23 Grad, also warm bis oder mild bis warm so, aber halt auf keinen Fall heiß, dass man im Alltag vielleicht mal ein langes Shirt anzieht, aber untenrum eigentlich immer kurz, aber im Training immer kurz. Ne, also echt ideal so und richtig coole Vibes.
Nice, hört sich gut an. Ist es jetzt eigentlich auch so, dass die T100 sich da ein bisschen um euch kümmert oder müsst ihr alles selbst machen? Also wird da sowas wie der Pool jetzt gestellt oder musstest du selbst die Uni da anschreiben?
Nee, der wird tatsächlich gestellt. Also die haben so, wir haben so Land Reservations jeden Tag für ungefähr 2 Stunden. Die können wir nehmen, müssen wir aber nicht. Die waren jetzt häufig so 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr morgens. Jetzt auch zum Beispiel, heute war ich dann, habe ich lieber ein bisschen länger gepennt, wenn ich jetzt nicht so viel Training hatte. Aber es, ja, es gibt schon, es gibt Hilfe, aber man ist trotzdem frei. Also ein paar Jungs sind auch schon direkt im Race Hotel jetzt die ganze Zeit. Das ist halt direkt auf dem Unigelände. Ich ziehe da dann morgen hin. Also heute ist jetzt Dienstag, wo wir aufnehmen. Ja, und ich bin jetzt zusammen mit meiner Mutter in so einem Airbnb 3 Kilometer vom Race Hotel entfernt. Dadurch finde ich es nochmal ein bisschen entspannter irgendwie. Man ist jetzt nicht schon die ganze Zeit auf diesem Unigelände, wo halt dann doch so ein bisschen der Hund begraben ist. Gerade für meine Mom ist halt ein bisschen besser. Die ist hier übelst am Spazieren gehen. Letzte Woche 70K spazieren gegangen hier in Vancouver. Die macht richtig Meter. Wobei man muss sagen, davon ist halt bestimmt die Hälfte nur für mich so, dass sie mich ja bei irgendwelchen Sessions supportet oder so. Also ist auch wieder Top-Support. Nee, und die hatten uns auch so kurz gebrieft, wo man am besten trainieren kann und so Geschichten. Also ja, es ist, es wird Hilfe angeboten, aber man wird zu nichts gezwungen, würde ich sagen, jetzt außerhalb der Race Week. Und ab morgen ist halt dann alles im Race Hotel und da ja sind auch dann wieder mehr Termine und so ein Zeug. Aber ja,
bin ja, ich ja mittlerweile auch. Hört sich eigentlich voll entspannt an.
Ja, nee.
Es ist auch so, dass du dich ein bisschen mit einem anderen Athleten zusammengeschlossen hast, so wie Nico, der hängt ja so ein bisschen mit Jelle rum. Mhm. Sind die jetzt Best Buddies?
ja, die sind halt beide in dem Race Hotel. Und dementsprechend haben die jetzt auch, also hat sich dann Nico auch irgendwie bei Jelle beim Trainingsplan halt angeschlossen. Und die haben viel gemacht und wir waren jetzt zusammen schwimmen zum Beispiel im Meer. Dann der Antonio Benito Lopez auch hier, der war auch mit beim Schwimmen. Ich bin mit Lucy Byron mal Rad gefahren. Also ja, es ist, jeder hat natürlich so seinen eigenen Plan jetzt, aber gerade das Zeitfahrradfahren kann man eigentlich nur auf dem Racecourse machen und dann sieht man sich dann unweigerlich halt ein bisschen. Beim Schwimmen trifft man sich. Also ja, ich würde sagen, so ich habe... Gut, die ganzen Ski-Sessions habe ich alleine gemacht, aber von den anderen hatte ich so bestimmt 50% dann doch mit anderen gemacht. Also ja, so wie ich es eigentlich ganz gern habe, so schon das meiste eher so mein eigenes Ding, ein bisschen so halt Ruhe haben. Ich habe mir auch ein Gravelrad hier geliehen, von daher, ist ja, da konnte dann halt der anderen eh nicht mitfahren, weil die haben alle nur ihr Zeitfahrt hier. Aber nee, war entspannte Stimmung so insgesamt.
Ja, stabil. Und wie läuft es bei dir so? Ich meine, du hast jetzt... kamst ja, sag ich mal, mit Rückenwind aus San Francisco. Und ich finde immer so 2 Wochen stelle ich mir gar nicht so leicht vor, so ein Rennwochenende zu haben, vor allem auf der Distanz. Also bei mir, bei der Kurzdistanz war es easy. Da habe ich Montag ein bisschen locker gemacht und habe dann Dienstag, Mittwoch war ich eigentlich soweit wieder regeneriert. Außer es war eine Olympische, dass ich da wieder normal trainieren konnte. Aber ich stelle es mir schon nicht so ganz einfach vor, mit so einem richtig harten Rennen wie San Francisco, da irgendwie so einen guten Mix aus Entspannung und trotzdem ja auch Training für jetzt Vancouver zu finden, weil du willst jetzt auch nicht 2 Wochen die Füße hochlegen und dann schön getapert, aber vielleicht dann doch wieder schon ein bisschen unfit an der Linie zu stehen.
Ja, ist ja auch das erste Mal für mich, nur 2 Wochen zwischen Mitteldistanzen zu haben, sonst war das kürzeste immer 3 und das hatte ich jetzt auch schon 2 Jahre lang, glaube ich, schon nicht mehr. Also sonst hatte ich mal deutlich längere Blöcke. Aber ja, erstmal nach einem guten Rennen erholt man sich eh mal irgendwie besser. Und ja, dann, so, war halt die, dann war halt die Form auch schon oder ist halt schon einfach richtig gut, so dann geht das auch nochmal schneller. Und was ich auch letzte Folge angesprochen habe, so mit dem, gerade das Laufen ist ja das, was so halt richtig ja dann doch halt irgendwie reinhaut, muskulär. Und dadurch, dass ich da einfach jetzt eine immer stabilere Grundlage habe, hat das auch, konnte ich mich da auch echt schnell von erholen. Dann war die Reise ja auch relativ kurz. Es waren einfach nur ein bisschen über 2 Stunden Flug, statt jetzt wieder zurück nach Europa fliegen zu müssen zum Beispiel. Von daher war ich positiv überrascht, wie gut ich mich erholen konnte. Ich habe halt echt guten Fokus auch so auf Ernährung gelegt hier. Wir haben gerade die ersten Tage halt immer selber gekocht, so dass ich da wirklich gutes Zeug halt essen konnte. Genug sowieso. Und ja, eigentlich musste ich dann nur bis Dienstag wirklich so aktiv rausnehmen, musste mich da aber auch da schon bremsen, so, weil ich eigentlich mehr schon hätte machen wollen gefühlt. Aber jetzt auch mit der Erkältung dann war ich da lieber noch ein bisschen vorsichtiger, gerade was auch so Gesamtenergiebilanz angeht, habe ich da halt nicht nur gesund gegessen, sondern halt auch lieber einen Tucken zu viel so, um den Körper halt wirklich ja lieber zu viel Energie zu geben, um halt sich A zu regenerieren, aber B halt auch noch wirklich diese Erkältung komplett aus dem System zu kriegen. Und nee, es hat gut geklappt und jetzt fühle ich mich echt richtig gut, muss ich sagen. Also seit Donnerstag oder so, würde ich sagen, hat es sich nach relativ normalem Training angefühlt. Ja, und jetzt halt wieder auf Sea-Level bei angenehmen Temperaturen, dass man quasi ja weder durch die Temperatur noch durch die Höhe irgendwie eingeschränkt ist, fühlt sich schon echt wieder gut an, oder eine Erkältung irgendwie eingeschränkt ist, so gerade beim Schwimmen und Laufen merke ich echt einen Unterschied halt, dass ich so jetzt halt wieder dieses Gefühl habe, so immer draufdrücken zu können, ohne dass groß was passiert, und das ist halt immer schon ein gutes Zeichen, dass man halt in guter Form ist, und dementsprechend ja läuft's richtig gut, ich fühle mich richtig gut. Ja, und es macht einfach wirklich, wirklich Spaß hier, weil es einfach echt eine coole Stadt ist. Und ich habe halt auch das Gefühl, so wenn man sich irgendwo oder wenn ich mich halt irgendwo wohlfühle und einfach so gute Vibes sind, so dann, ja, keine Ahnung, dann geht irgendwie alles doch nochmal irgendwie leichter.
Ja, safe.
Also echt alles super, super im Flow, so würde ich sagen hier.
Hört sich gut an. Also wir merken, Mika ist gefährlich. Eigentlich noch gefährlicher als vor San Francisco.
ja glaube ich.
Aber gut.
Glaube ich schon. Also ich hab auf jeden Fall ein deutlich besseres Gefühl. Ich meine, schlechter als davor ist auch schwierig. oder zumindest als so zu diesem Zeitpunkt davor. Also jetzt, wie gesagt, Dienstag für San Francisco ging es mir auf jeden Fall noch nicht so gut. Und was ich auch sagen kann, die Strecken konnte ich mir jetzt halt auch schon die ganze Zeit angucken oder musste ich mir mehr oder weniger angucken. Bin ich nicht so ein Fan davon, das so extrem viel zu machen eigentlich oder doch andersrum formuliert, ich mag schon die extrem gut zu kennen und tue es auch vor jedem Rennen, aber jetzt nicht schon wirklich jede Key-Session habe ich jetzt auf der Radstrecke gemacht so. Und ich finde, da wird man eher so ein bisschen, boah, jetzt wieder hier diese Scheißgerade hin und her fahren die ganze Zeit. aber es ist nun mal die einzige Möglichkeit, hier sicher zu fahren, also sicher Zeitfahrer zu fahren. Wie gesagt, insgesamt ist hier schon echt cool mit so Bikewegen und so, aber das habe ich dann eher mit dem Gravelrad gemacht, und Zeitfahrrad bin ich wirklich eigentlich nur immer auf einer Geraden hin und her gefahren, die wir auch dann im Rennen fahren. Und auch der Kurs, glaube ich, liegt mir noch mal ein bisschen besser, weil es weniger Höhenmeter sind. Und zumindest so Jungs wie Jelle und Maden sind ja doch nochmal deutlich leichter, würde ich sagen. Also vor allem Jelle. Dann auf der anderen Seite so Rico, Kyle, Sam Long, die sind, glaube ich, alle so ungefähr in der gleichen Range, halt eher auch etwas schwerere oder halt größere Athleten und deswegen halt auch schwerere Athleten. Der Miguel Hidalgo, den ich ja auch schon stark einschätze, der übrigens auch schon die ganze Zeit hier ist, ist auch noch, glaube ich, eher ein Tucken leichter. Und nee, die Strecke ist eigentlich ein guter Mix aus richtig so Zeitfahrdrücker-Passagen, aber man hat trotzdem 6-mal einen Anstieg von so ungefähr 100 Höhenmeter pro Runde. Das heißt, in Summe mit so ein paar anderen kurzen Rampen kommt man so auf, ja, ich schätze mal 800 bis 900 Höhenmeter auf 80 Kilometern, also gar nicht so wenig. Aber es ist schon echt ein schneller Kurs trotzdem, wo Aerodynamik schon im Fokus ist. Technisch ist er leider nicht so wirklich. Aber ja.
Wie viele Runden fährt man?
Oder? Sechs. Also eine etwas größere Runde. Auf der ersten Runde ist noch mehr Zeitfahren und dann ab der zweiten Runde fällt so ein Out and Backstück weg. Und dann ist es ja ein bisschen mehr Climbing quasi pro Runde. Ist aber, wie gesagt, insgesamt noch alles eher unspektakulär. Und reine Power ist da, glaube ich im Vordergrund.
Und Schwimmen, hast du gesagt, ist Ocean Swim?
Schwimmen ist Ocean Swim. War ich jetzt auch schon zweimal drin. Ist deutlich wärmer als San Francisco. Oder was heißt deutlich? Aber ich meine, in diesem Bereich so zwischen 14 und 16 Grad ist dann ja schon ein krasser Unterschied. Also man geht rein und es friert nicht direkt so das ganze Gesicht ein. Schwimmen wird insofern interessant, als dass es ziemlich wellig ist, einfach weil es hier immer ziemlich windig ist. Vancouver liegt ja halt so ja relativ ungeschützt und dann ist das so eine Bucht, die es da so reinzieht. Dementsprechend steht da immer gut der Wind drauf beim Radfahren. Übrigens auch, aber ich meine, beim Radfahren finde ich so mit Race Setup merkt man den Wind manchmal gar nicht so richtig, weil man einfach so schnell ist. Aber beim Schwimmen halt wird schon ziemlich choppy, glaube ich. Und es ist ein krasser Unterschied zwischen Low Tide und High Tide, also zwischen Ebbe und Flut. Mhm. Bei uns, zu unserer Rennzeit, ist angeblich High Tide. Das heißt, wir werden nicht so lange ins Wasser reinlaufen, also Speed Start. Und dann läuft man ins Wasser rein. Aber es geht ziemlich flach ins Wasser rein. Und da, wo wir das Race haben, da durften wir jetzt auch noch nicht schwimmen. Das heißt, das muss ich mir am Freitag nochmal angucken bei der Swimfam. Und dann sind es auch tatsächlich zwei Schwimmrunden. Das heißt, man muss das Ganze auch wieder rauslaufen, wieder reinlaufen. Also glaube ich, dass es relativ viel Laufen bzw. Delfinsprünge wird beim Schwimmen. Und wir hatten schon so gescherzt so mit Jelle, dass wahrscheinlich wird es so sein, weil dieses Rein- und Rauslaufen ist ja immer so anstrengend. Und dann ist auch ein relativ langer Landgang, dass dann so die zweite Runde einfach nur noch über, man rennt so richtig schnell raus und wieder rein und ist dann im Wasser komplett im Arsch und muss dann da erstmal wieder sich so ein bisschen erholen beim Schwimmen. Also Schwimmen bin ich gespannt, wie das wird.
Es hört sich aber eigentlich so an, würde ich sagen, als wäre das schon ein Schwimmkurs, wo die guten Schwimmer profitieren könnten. Weil, also ich finde, auch wenn jetzt so langer Landgang ist und so, denkt man sich erstmal, dann die Läufer haben dann wieder einen Vorteil, aber trotzdem, wie du sagst, man ist dann super am Arsch einfach von diesem Landgang und dem Rein- und Rauslaufen. Und dann sind die Schwimmer, die ökonomisch schwimmen können und schnell sind, auch bei Wellengang dann doch wieder im Vorteil, weil sie halt generell nicht so kaputt sind und sich schneller fortbewegen können. Und wir haben ja auch ein paar richtig schnelle Schwimmer dabei, so hier Mark Dubrick, Peter Doss, gut, Rico sowieso immer. Und auch Martin, da könnte ja schon sein, dass vielleicht im Schwimmen mal ein bisschen was passiert. Also ich denke, das Feld wird auf jeden Fall auseinander gestretched, so würde ich mal sagen. Mhm. Wenn da so zwei Runden sind und ein Landgang.
Ja.
Und vor allem halt dieser, vor allem so Wellen ist schon, also ich bin da persönlich nie damit klargekommen, so richtige Wellen. Das hat mich echt immer ultra irritiert. Aber ja, ist auf jeden Fall spannender, denke ich, als in San Francisco, wo ja doch eigentlich ein Pack so aus dem Wasser kam. Ah ja, und Hidalgo habe ich noch ganz vergessen. Der schwimmt natürlich auch richtig schnell. Ja. Wird auf jeden Fall spannend.
Ja, glaube ich auch. Also ich würde es auch nicht wundern, wenn es diesmal zwei Packs so gibt. Und dann ganz hinten raus vielleicht so ein Jackson Laundry oder so, der dann vielleicht eine Lücke kriegt.
Und Sam Long.
Aber, ja, klar, stimmt, Sam Long. Aber auch da bin ich wieder relativ entspannt. Das ist auch so eine Sache, die ich mir jetzt auch im Nachhinein San Francisco, als ich da nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, überlegt habe. Da war es ja, wie gesagt, so, dass ich echt viel im Niemandsland war auf dem Rad. Wo man sagt ja eigentlich immer so, ja, du musst beim PTO-Rennen dabei sein und wenn du nicht in der Gruppe bist, dann ist das Rennen vorbei. Und es wird ja auch manchmal so als Ausrede genommen. Aber so in San Francisco war es für mich auf jeden Fall ein Vorteil, so wie ich Rad gefahren bin, nämlich halt eben nicht in der Gruppe, sondern im Niemandsland, so zwischen der ersten und zweiten Gruppe und da halt erst ganz am Ende halt nach vorne hingefahren. Man muss aber halt natürlich sagen, dass ja San Francisco schon auch ein sehr spezieller Kurs ist. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das hier ist. Sollte ich halt wieder irgendwann mal im Niemandsland sein. Also ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich dann da Panik kriege, jetzt gerade nach der Erfahrung aus San Francisco. Sondern bin eher auch so ein bisschen gespannt, wie das vielleicht halt hier ist bei so einer Dynamik, mit einer anderen Strecke und sowas.
Ja, es ist schon immer von Kurs zu Kurs eigentlich unterschiedlich, aber wie du sagst, Panik kriegen ist nie gut. Also, und du hast ja auch gezeigt, dass du es alleine in der Lage bist, so dich gut zu pacen und so eine Lücke ja auch irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und wenn du da so ein bisschen Spiel noch hast und reagieren kannst, dann ist es ja eigentlich ideal. Vor allem, wenn du jetzt so fit bist, wie du gerade sagst, dann denke ich, würde es schon werden. Und gibt es beim Laufkurs irgendwas zu beachten, damit wir das Thema Strecken schnell abschließen?
Nicht wirklich, außer den Wind wieder, weil es wird ähnlich wie in San Francisco halt, dass wir auch ziemlich nah am Strand laufen, ist sehr ungeschützt. Also das Laufen ist eigentlich sehr vergleichbar mit San Francisco. Wir laufen diesmal 6 Runden statt 4. Wieder am Strand lang und wieder auf sehr, sehr viel, oder auf 100% diesmal sogar auf Gravel. Und der Gravel ist noch ein bisschen sandiger und ein bisschen tiefer als San Francisco. Also es wird noch mal schwerer oder langsamer. Und es ist auch so, ich habe da habe ich mir das halt auch schon mal angeguckt und so mal kurz ein paar Meter halt auch gelaufen. Und ich würde sagen, so bis so 3,45er Pace geht es, aber alles unter, also schneller als 3,45, was wir auf jeden Fall laufen werden, da ist es schon so, dass man halt dann hinten raus so wegrutscht beim Abdruck. Plus, dass halt in den Carbon-Schuhen, ich meine, es ist für jeden so, aber es wird jetzt kein super, super schnelles Laufen, glaube ich, sondern halt eher so ein Kraftding, weil ich finde, das kostet halt auch immer Kraft, da muss man ein bisschen die Frequenz hochnehmen und so. Und wenn es einem da schlecht geht, kann man, glaube ich, schon ordentlich leiden, gerade halt dann noch, wenn der Winter wieder so stark ist. Aber ja, sonst ist unspektakulär, ist komplett flach. Ich bin gespannt, wie sehr sie den Kurs abstecken, quasi wie viel man auf der Strecke so leicht hin und her laufen kann, um halt immer noch den festen Gravel zu suchen, weil es gibt schon so Spots, wo es eigentlich fast schon Sand ist, wo man durchlaufen muss. Und da hast du so ein bisschen härtere Stellen wieder. Ja, aber das sind dann Sachen, die man halt im Rennen dann erst sehen muss. Aber ja, auch da, glaube ich, wird sich dann viel quasi in der Rennsituation dann selber noch ergeben.
Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich würde ich auch wieder sagen, es ist wie beim Schwimmen so, wenn die Bedingungen beim Laufen noch schwerer sind, ist es selten, dass es dann auf einmal jemand ganz anderes gut liegt, sondern meistens liegt es dann doch einfach den Leuten, die halt gut laufen können. Ja. Die haben dann auch meistens mehr Variation, irgendwie sich an den Untergrund anzupassen. Von dem her, du hast ja sowieso eine sehr ökonomische Lauftechnik, ohne da zu große Schrittlänge zu machen, wo man zu sehr wegrutscht. Also denke ich, da musst du dir auch keine Sorgen machen. Ja, gut, ansonsten, ich würde mal hier der Vollständigkeit halber noch schnell die Männerstartliste vorlesen, da haben wir jetzt schon ein paar genannt. Also mit der Nummer 1 ins Rennen geht Rico, natürlich jetzt hier als Series Leader. Dann Martin, Juri, Colin auf 3, du auf 4, Jelle Gens, Kyle Smith, Antonio Benito Lopez, Sam Long ist wieder mit dabei, Morgan Pearson, Jason West, Nico Mann, Peter Hemmerich, Mark Dubrick, Fred ist wieder mit am Start, jetzt nach der Höhe. Jacob Birdwistle, dann Panagiotis Bitaros, unser Grieche. Jackson Laundry, Will Draper, Willi Hirsch und Miguel Hidalgo. Gut, dann kommen wir noch kurz zu den Frauen. Da haben wir jetzt hier natürlich gerade noch keine Insights, aber wir geben ja unser Bestes, dass sich das ändern wird, dass ihr dann noch eine kurze Folge bekommt. Das sollte aber dann so spätestens Freitag, sollte die dann rauskommen. Da ist Julie Durand mit der 1, Taylor Spivey, also Kate Boff ist nicht da. Das heißt, Julie Durand 1, Taylor Spivey, Taylor Nipp, Ashley Gentle, Lucy Charles. Ist, glaube ich, erstes Mal T100 dieses Jahr, oder?
Ich meine ja, stimmt.
Ja. Oder nee, Singapur war sie, glaube ich. Singapur? Oder? Ich bin gerade unsicher.
Ja, doch, stimmt. Doch, da ist die dritte geworden.
Stimmt. Genau, ja.
Ja, doch, stimmt. Wenn die,
ja. Dann Grace Peck, Jess Learmonth, Paula Findlay, Holly Lawrence, Lucy Byron, Megan McDonald, Marlene de Boer, Daniela Kleiser, Kaidi Kiviova, Lisa Pekaras, Laura Madsen, India Lee, Ellie Salthaus, Dominika Jamnicki, Alice Betto und Maya Kingma. Also Alice Betto und Maya Kingma und auch die Jamnicki, die sind auf jeden Fall auch von der Kurzdistanz, kann ich nur so sagen. Maya Kingma, starke Radfahrerin. Und bin ich gespannt, wie die auf dem Zeitfahrer sitzt. Die ist eigentlich eine, die typischerweise in so Kurzdistanzrennen immer nach dem Schwimmen vorne ist und so Bock hat, einen Breakaway durchzubringen. Bin ich mal gespannt, wie die sich oft gegen die Mitteldistanz-Ladies da schlägt. Und ansonsten ist wahrscheinlich wieder so, ja, Taylor Nipp, Julie Deron sind so die Favorites, würde ich mal sagen.
Mhm. Ja, denke ich auch.
Ja, gut, gut. Hast du sonst noch irgendwas? Ansonsten sind wir hier schon auch mit der kleinen Episode hier insgesamt bei wahrscheinlich über 1,5 Stunden für diese Monster-Episode. Und wir wollen euch nicht länger eure Zeit klauen. Wie angesprochen, gibt es wahrscheinlich auch noch einen kurzen Zusammenschnitt mit Sprachnachrichten von den verschiedensten Athleten. Morgan Pearson hat mir schon eine geschickt, also eine haben wir auf jeden Fall schon im Sack. Ich denke mal, die deutschen Athleten, auf die können wir uns auch verlassen, dass da noch ein bisschen was kommt. Also könnt ihr euch noch auf die Tage freuen. Ein paar Insights von den Athleten und Athletinnen. Ansonsten, Mika, falls du nichts mehr hast, oder bleibt uns eigentlich auch nur noch hier, dir viel Glück zu wünschen.
Ja, nee, vielen Dank. Nee, ich habe auch nichts mehr. Wie gesagt, jetzt die letzten Tage zum Race. Keine Fehler jetzt nur noch mehr machen. Arbeit und Form ist eingetütet, denke ich. Ja, und dann geht's Samstag, 9.30 Uhr Ortszeit. Das ist 18.30 Uhr deutsche Zeit los. Also eigentlich echt ideale Zeit. Wie sonst zur Sportschauzeit. Die Frauen starten 21 Uhr deutsche Zeit. Das heißt, das kann man dann so back-to-back gucken. Beziehungsweise wenn wir beim Laufen sind, starten dann irgendwann die Frauen so. Nee, und ich glaube, es wird ein gutes Rennen. Ich habe auf jeden Fall echt richtig, richtig Bock. Ja, und dann wünsche ich schon mal viel Spaß beim Zugucken. Ja, und wenn jemand überlegt, ob er mal nach Vancouver will oder nicht, macht's, weil lohnt sich auf jeden Fall, echt geile Stadt.
Mika schreiben, der hat die Insights. Also, macht's gut, bis dann.
Ciao, ciao.